Hallo, lieber Silvio.
Hallo Willi.
Hallo, Shelly. Hier sind Conny und Evi.
Aus Laura an der Unstrut.
Johannes Schellhorn ist neben Gernot und Heike Heinrich auf jeden Fall einer unserer Lieblingsösterreicher.
Ja, und kennengelernt haben wir uns vor einigen Jahren auf einem Weinsalon in Köln zusammen mit Jan Hugel. Unsere Weine, die hat der Shelly eigentlich von der ersten Minute an begleitet und hat auch immer mit ihnen gearbeitet.
Wir schätzen Shelly auf jeden Fall als Verkoster, als Supergastgeber, als Sommelier, natürlich als Kumpel und nicht zu vergessen als Weihpiefke.
Ja, und wir haben selten so einen Verkoster getroffen, der einfach so viele Weine im Kopf hat wie du, Shelly.
Ja, und wenn wir dann mal wieder in der Hauptstadt sind, beziehungsweise in die Hauptstadt kommen, ist es für uns eine Ehre und natürlich auch eine Pflicht, beim Shelly an der Bar sich mal richtig schön schamponieren zu lassen. Wir hoffen, unsere Wege werden sich noch oft mit dir, beziehungsweise euch kreuzen und der ein oder andere Liter Silvaner oder Blaufränkisch oder auch Sprudel läuft uns noch den Hals herunter. Freundschaft!
Freundschaft.
Einen herzlichen guten Tag und ein herzliches Willkommen zu Sommelier, die interessantesten Mundschenke unserer Zeit. Einmal in der Woche darf ich meinen Gästen 30 immer wiederkehrende Fragen stellen und somit versuchen zu erfahren, wie sie ticken, wie sie denken, wie sie Wein fühlen, wie sie Wein erleben, wie sie die Weinwelt geformt haben und warum sie es sind. Die interessantesten Mundschenke unserer Zeit. Sommeliers. Betreiben seit dem Jahre 2018 eine der interessantesten und besten Weinbars in Deutschland. Versteckt zwischen Bahnhof Friedrichstraße und der Bibliothek der Humboldt-Universität findet sich im Souterrain der Berliner Dépendance der FAZ eine 26 Meter lange Theke. Und eigentlich ist es mehr als eine Theke. Es ist die Bühne für Willi Schlögel und Johannes Schellhorn. Die beiden, sie nennen sich selber Wirte, machen aus diesem Tresen das nationale winophile Zentrum in Deutschland. Der ältere der beiden Österreicher, Willi Schlögel, ist Jahrgang 86. Machte das allererste Mal so richtig auf sich aufmerksam, als er wie ein Paukenschlag mit der Berliner Cordoba zusammen mit Gerhard Retter uns gezeigt und demonstriert hat, wie man Weinbar leben kann. Binnen kürzester Zeit war es einer der absoluten Hotspots in Deutschland. Und federführend, verantwortlich, zeichnet sich dafür Willi Schlögel, der zuvor in der Adlon Holding als Restaurantleiter und Sommelier und in der Fischer Klause am Lütchensee ebenfalls als Restaurantleiter und Sommelier tätig war. Seine Ausbildung hat er nach der Jahrtausendwende in der Höheren Lehranstalt für Tourismus in Bad Gleichenberg sowie die Certified Sommelier Certification beim Court of Master Sommelier in London 2010 absolviert. Auszeichnungen wie Sommelier des Jahres, beste Weinkarte sind positive Begleiterscheinungen seiner beispielslosen Karriere, die derzeit in einem eigenen Podcast-Projekt Terroir und Adiletten, welches er zusammen mit dem Musiker Curly bespielt, mündet. Oder sollte man vielleicht sagen, gipfelt? Aber ich glaube nicht, dass das schon der Gipfel in Willis Karriere ist. Ihm zur Seite, als Mitinhaber, als Sommelier, als Wirt der Weinbar Freundschaft, steht, begleitet, untermauert, untermalt oder einfach ergänzt Johannes Schellhorn. 5 Jahre jünger hat er 5 Jahre später beim Court of Master Sommelier in London die Certified Sommelier Certification mit nach Deutschland gebracht. Ein Jahr zuvor hat er im Jahr 2014 sein Diploma Sommelier im Wifizell am See und den Sommelier Österreich ebenfalls im Wifizell am See absolviert. Zwei Semester des Studiums der Umweltwissenschaften und BWL an der Karl-Franzen-Universität in Graz zeugen dafür, wie tiefsinnig und unfassbar intellektuell Johannes mit vielen verschiedenen Themen um den Wein und weit darüber hinaus umgeht. Die Höhere Lehranstalt für Tourismus in Klesheim nahe Salzburg war sein Fundament auf seinem gastronomischen Weg. Das erste Mal richtig greifbar in Deutschland war Johannes, als er 2013 bis 2016 an der Seite des kongenialen Billy Wagner im Nobelharten Schmutzig seine Philosophie um und mit dem Wein aufbaute. Doch auch schon zuvor war er im Dienste des Weines als Sommi und stellvertretender Restaurantleiter im Restaurant M32 in Salzburg und als Executive Assistant in Kalifornien tätig. Und es ist mir eine riesengroße Ehre und Freude, Johannes Schellhorn und Willi Schlögel heute hier begrüßen zu dürfen. Solches Partnerweingut an seiner Seite zu haben und die heutige Podcast-Folge von einem der renommiertesten, einem der Kult-Toskaner begleitet zu wissen, das macht richtig, richtig viel Spaß und motiviert auf eine ganz eigene Weise. Daher vielen lieben Dank, Tenute Luce oder auch Luce della Vite genannt, dafür, dass ihr uns unterstützt. Das ist Freude pur. Das Interessante ist dabei, deswegen fühle ich mich mit diesem Weingut wahrscheinlich intuitiv verbunden, dass es zu der gleichen Zeit anfing zu leben, als ich mit meinem Weinleben begann. Und zwar im Jahre 1993. Im Jahre 1993 haben Vittorio Frescobaldi und Robert Mondavi zueinander gefunden, mit dem ganz, ganz festen Entschluss, einen wahren Super-Toskaner zu produzieren. Man hat 40 Hektar Weinberge in Montalcino gekauft und es entstand eine absolute und wahre Erfolgsgeschichte. Mittlerweile ist das Weingut um die 200 Hektar groß. Es werden um die 450.000 Flaschen produziert, je nach Jahrgang. Und man zählt ihn zu einem der Benchmark-Weine. Luce war der erste Wein, den man gemeinsam kreierte. Sangiovese und Merlot finden in dieser Cuvée gekonnt zueinander. Aber, und das finde ich persönlich gerade für die Gastronomie unfassbar interessant und spannend, neben dem Kultwein gibt es einen durchaus preisbewussten Zweitwein, den Lucente aus Sangiovese und Merlot. Ein Wein, den man wunderbar auch glasweise ausschenken kann oder den man eben auch fürs Daily Drinking perfekt genießen kann. Mittlerweile existiert mit dem Lux Vitis ein weiterer Wein aus dem Hause Tenuta Luce. Eine Cuvée aus Sangiovese, Merlot und Cabernet Sauvignon. Und als Ergänzung wird natürlich auch ein ganz klassischer rein aus dem Sangiovese Grosso stammender Montalcino, 100% Sangiovese, von Luce produziert. Frescobaldi kaufte 2004 die Anteile von Mondavi zurück und 2005 übernahm Lamberto Frescobaldi, Vittorios Sohn, die Tenuta Luce. Er leitet das Weingut heute weiter nach den Prinzipien der Gründerväter, respektvoll mit dem Land und Leuten umzugehen, sowie alles daran zu setzen, aus den angebauten Trauben die bestmögliche Qualität zu erhalten. 2016 erhielt die Tenuta einen neuen, zum Teil unterirdisch angelegten Weinkeller, der sich in die malerische Landschaft unauffällig einfügt. Hier findet sich auch die Collezione Luce, ein Archiv mit allen bereits erschienenen Jahrgängen der Luce-Weine. Ich hatte persönlich vor ungefähr 10 Jahren einmal das große Vergnügen, eine Vertikale mit 12 verschiedenen Jahrgängen zu probieren und es war für mich eine der absoluten geschmacklichen Offenbarungen, einen der Momente, wo man merkt, wie großartig Wein ist, weil in diesem Wein Emotionalität und intellektuelle, sehr bewusste Ansätze Einklang finden. Und da fällt mir ein, ich habe schon viel zu lange keinen Lutsch mehr getrunken. Viel Spaß bei dem Podcast. Was mich eigentlich interessiert, was ist eigentlich für euch Wein? Also klar, ein Arbeitsmaterial ist ja für uns alle irgendwo, aber Was ist Wein?
Wein ist eigentlich alles, ne? Also unser ganzes Leben oder zumindest mein Leben dreht sich zu 80% um Wein. Wein ist Kultur, Wein ist ein Getränk, das erheitert, das Leute zusammenbringt, was immer wieder lustige Situationen erzeugt und es schmeckt gut. Und ja.
Ein Wort? Was wäre Wein in einem Wort?
Ein Nerd-Thema.
Ich glaube, das macht euch so ein bisschen besonders, dass ihr es total entnerdet, oder? Dass ihr das schon easy mit umgehen könnt, aber trotzdem dann extrem schon komplex, kompetent und...
Wir versuchen es zumindest, das Ganze auf ein sehr verständliches Niveau runterzubrechen. Also verständlich für jemanden, der sich nicht damit beschäftigt.
Du auch.
Ja, auch ich. Auch. Aber das ist ja das Tolle irgendwie bei Wein, dass dadurch, dass das so immer noch so ein lebendiges Thema ist und sich die Weinwelt gefühlt alle 2-3 Jahre so komplett neu erfindet und dort macht wieder eine Tür auf, ohne dass eine andere Tür zugeht. Und es kommt mir manchmal immer vor wie so ein Spiegelkabinett, so du weißt gar nicht, wo du irgendwie hinguckst, ohne dass du dich vorher schon mal glaubst, irgendwas gesehen zu haben und dann trotzdem gegen die Wand läufst.
Hm. Wie weit könntest du es runtergradieren? Also was wär für dich so der Cut, wo du sagst, ey, das ist mir zu simpel oder zu einfach? Also wenn jemand kommt und sagt, rot-süß, naja, bist du ja noch bisschen, im Game oder ist das dann für dich dann...
Ich sage das auch immer gern so den unseren Mitarbeitern, so ein bisschen Info braucht man dann schon immer, sonst ist es einfach Fischen im trüben Wasser. Mhm. Das kann funktionieren, das kann aber auch in die Hose gehen. Also rot, süß und dann brauche ich zumindest einen Preis, was das kosten soll. Und dann damit kann ich dann schon arbeiten. Mhm. Natürlich ist es dann einfacher, wenn es heißt rot, meistens kräftig und so ein bisschen in die Kaminweinrichtung. Und das Ganze für Hausnummer und Fuffi die Flasche, dann kann ich damit wunderbar arbeiten.
Wo ist die Grenze nach oben? Also der Snobismus, wo hört der bei euch auf, wo ihr sagt, ey, mit so einem 40 Gramm will ich da...
Nach oben ist es relativ rot, süß und 3000 Euro, dann mache ich Amarone von Kinderelli, da bin ich dann auch relativ schmerzbefreit.
Wir haben jetzt neu eingelistet eine Magnum für 11.000 auf der Karte. Oh,
das,
ne?
So, okay, das ist?
Anno und man so kauft der Magnum noch, ja. Sicherheitshalber.
Ich bin da immer so ein totaler, ich gehe immer vom Flugzeugabsturz aus und ich denke mir die ganze Zeit so, Alter, was ist, wenn der Scheiß korkt?
Der Schelle ist ja mein Direktor bei uns und ist auch zuständig, nicht nur für Einkauf, sondern auch für Kalkulationen und so alles, wo ich sehr dankbar bin. Aber das ist dann geil, weil wir gehen dann die Preise immer gemeinsam durch und er hat die Floschen auf die Karten gekriegt für 11.115 Euro. Und dann sage ich, Alter, wir sind im zweistelligen Tausenderbereich. Reicht dann einfach 11.000 oder 12.000, das ist dann schon wurscht.
Nein, aber ich finde, es sieht schöner aus, die Zahl.
Das sieht so überlegt aus. Ne?
Ja, wenn du halt Nullen schreibst, ist es sofort so eine zwei Fingerbreite Wurst, aber mit alles Eins, ne? Sieht das halt nicht ganz so schlimm aus.
Ist wirklich so. Also ja. Es macht unglaublich viel mental oder von der allgemeinen Überlegung, aber da sehe ich schon, wie konkret ihr kalkuliert.
Ja, natürlich kalkuliere ich irgendwie für 4 große eine Flasche nicht mit Faktor 3,5. Also,
nein, ich wollte euch da nicht in Ernst absprechen, aber ich hatte es auch. Ich hatte 4.
Ja, also da wird es ja natürlich dann im prozentualen Verhältnis günstiger, aber ich finde dann immer so gerade Zahlen, das reibt mir das innere Auge beim Weinkarten.
Aber das ist ja das Geile auch bei uns, also beim Shelly und bei mir, dass wir ja wirklich so, was das alles betrifft, so grundverschieden sind. Und wenn der eine, und mittlerweile haben wir gelernt, so freiwillig dem anderen das zu präsentieren, was der andere vorhat. Und es ist dann lustig, weil es meistens so am ersten Blick spontan auf vollkommene Unverständnis trifft. Und dann schaltet man das Hirn ein und dann denkt man sich so, was hat sich der jetzt dabei gedacht? Und dann kommt das so langsam. Und das ist mittlerweile echt ein super.
Man schaltet das Hirn ein, bevor man irgendwie widerspricht. Das ist,
genau. Früher war es einfach so, na sicher nicht. Jetzt wartet man kurz, überlegt, schaltet das Hirn ein und dann kommt es. Ja. Interessant. Die meisten sind so Entscheidungen auch die besseren.
Wirklich blöd wird es dann, wenn so, das hatten wir die Woche, habe ich was gepitcht, dann war Billy dagegen, dann kommt Billy und sagt so, hey, ich habe mir das überlegt, eigentlich hast du recht. Und ich sage so, scheiße, ich habe es mir auch überlegt und eigentlich hast du recht. Und dann stehst du halt wieder am selben Ausgangspunkt.
War das der Grund für den Namen von der Bar? Freundschaft? Also no. Eure Freundschaft oder warum Freundschaft?
Freundschaft?
Freundschaft.
Freundschaft. Wir haben einen deutschen Namen gesucht. Irgendwann
zu. Der nichts mit Wein zu tun hat.
Ja, genau. Und dann waren so ganz komische wie Wirtschaft, Kellerwirtschaft. Und dann haben wir uns alle gedacht, wir können eine Bar Wirtschaft oder Kellerwirtschaft nennen. Und Shelley und ich haben uns schon häufiger auch so mit Hans Martin, also wir waren wir kennen auch früher Österreich, also der Schwarzmichi und so weiter. Und irgendwie war das so immer lustig, weil sich dann die Leute mit Freundschaft begrüßt haben. So.
Ist es so?
Wie früher, Freundschaft, Gewehr, genau, ja. Und das kommt ja so, also auch aus der Politik und so weiter. Aber eigentlich war das auch zur Zeit eines kleinen Österreichers, der in Deutschland die Führung übernahm. Die Gegner gegen den Anschluss haben sich mit Freundschaft begrüßt.
Okay.
Da hat das Ganze angefangen mit Freundschaft. Und dann kam es natürlich in die soziale Richtung. So und dann haben wir uns gedacht, weil wir das immer so spaßhalber angesprochen haben, dass das ein echt geiler Name für Weinbar wäre. Weil du machst zuerst Business und dann gehst in die Freundschaft und trinkst ein Glas Wein. Und Freundschaft bedeutet viel. Man sagt das so oft. Mhm. Aber wenn man sich wirklich mal hinsetzt und über Freundschaft nachdenkt, ist das viel und wichtig. Und Freundschaft ist nicht immer nur Sonne, sondern auch viel Schatten. Und wenn das alles nicht so bricht, dann ist Freundschaft super. Ne?
Wenn ihr ein Wein wäret, welcher Wein wärt ihr? Also weil ihr so grundverschieden seid, aber wie könnte man das in Weinform? Du bist ein fetter Blaufränkisch oder was?
Nein, ich bin kein Blaufränkisch.
Traminer.
Nein, ich bin eine Trockenbeerenauslese, weil die hält am längsten.
Ich dachte, weil die so süß ist.
Ja, ich wäre gerne TBA.
TBA, welche Rebsorte?
Bitte?
Welche Rebsorte?
Welschriesling.
Ah. Ey, den Drive habe ich nie verstanden. Was soll die
Welt schon sehen? Ihr Deutschen versteht es früher nicht,
Ihr meint das ernst, oder?
Ja, wie, was?
Die Weltschriesling-Nummer, dass ihr es so hochpusht.
Ja. Weltschriesling ist der größte Gewinner, des Klimawandels.
Ah.
Also es ist die letzte Rebsorte, die gerade in den heißeren Regionen in Österreich wirklich Säure bringt. Mhm. Und so davon profitiert. Und Weißriesling wurde halt echt vergewaltigt über Jahrzehnte.
Mhm. Ja, und sie liegt da im Trend, weil sich ja Menschen ein bisschen abgewöhnen, super aromatisch zu trinken oder super fruchtig. Und Weißriesling bringt das. Weißriesling ist nie zu kräftig. Der bringt, also ich glaube, wenn du es nicht richtig konzentrierst, so maximal in den heißen Jahren 13%, aber meistens ist es aber zwischen 11,5 und 12,5. Also wenig Alkohol, wenig Frucht. Er hat eine animierende Säure. Und wenn es ein bisschen selektierst und schaust, dass du ein gescheites Klonmaterial hast, und wenn du es ein bisschen nicht zu schnell produzierst
und nicht zu viel hängen lässt,
hat er eine super eine balancierte Länge, das hat eine animierende Säure und das ist nie, glaube ich, ein großer Wein. Also das kannst du nie vergleichen mit einem großen Chardonnay zum Beispiel.
Was er aber jetzt in der Öffentlichkeit derzeit dargestellt wird, und das habe ich nicht verstanden, bei dem Thema habe ich nicht verstanden. Also, dass er dann überproportioniert und über seine eigentlichen Kernkompetenz dargestellt.
Ich glaube eher, das ist so ein bisschen das Chardonnay-Problem, weil jeder Chardonnay, der irgendwie vom Kaiserstuhl bis zum Neusiedlersee mit einer Lage auf die Flasche gepackt wird, ist sofort ein kleiner Burgunder.
Mhm.
Also immer so, ich mag das immer gerne, wenn irgendwer sagt, das ist so ein Burgunder für Schlaue, dann sage ich immer, ja, ist auch ein Burgunder für Arme.
Mhm. Ja. Und ich glaube, jede Szene braucht seine Superlative oder ihre Superlative und alle Menschen wollen sich immer mit irgendwas brüsten und schmücken. Und dann ist das mit dem Weltschriesling halt, glaube ich, auch ein bisschen schief gegangen, dass der so, ich finde die Rebsorte super, ist nie ein großer Wein, aber ein sehr guter. Aber ich habe auch nicht die Geldbörse für jeden Tag einen großen Wein. Und der Weltschriesling spielt da. Der Weltschriesling kann billig und sehr gut sein, also mhm. oder günstig und sehr gut. Und er spielt auch in verschiedensten Ebenen. Das gibt es ganz leicht, grasig, frisch, bis hin zu, was er nicht von mir ist, auf der Maische vergoren. Das gibt es in einem super mineralischen Spektrum. Du kannst wahrscheinlich die besten Süßweine der Welt daraus keltern. Und das können ganz wenige Rebsorten, muss man mhm. sagen. Und deshalb bin ich ein ganz großer Welschriesling-Fan.
Welcher Wein wärst du, Johannes?
Boah, irgendwas drüber ist, wo man am Anfang glaubt, ist fehlerhaft, aber dann doch sehr gut.
Ja. Das muss ich nochmal kurz korrigieren. Er kann groß sein, aber ja. dann als Süßwein, eben als Trockenwein.
Nur als Süßwein?
Ja, als trockener Wein finde ich ist das sehr gut. Gut bis sehr gut, nie groß, ja. würde ich sagen. Weil also da ist halt, da fällt dann die letzte Konsequenz. Also das ist kein Riesling, das ist kein Chardonnay. Das sind für mich große Rebsorten, große Weine. Welschriesling ist eine sehr gute. Also muss man schon die Kirche im Dorf lassen.
Aber schon jung getrunken oder schon auch mit Reife?
Ja, es geht schon auch also ja? mit Reife.
Super.
5, 6, 7 Jahre ist kein Problem. Also ich glaube jetzt nicht, dass irgendwie ein Welschriesling XY nach 15 Jahren irgendwie seinen Peak erreicht. Aber was Willi sagt, ist so ganz ein wichtiges Thema. Weil ich glaube zum Beispiel, dass Chardonnay im Einstiegsbereich echt teilweise ein Problem hat, also selbst aus den namhaften Regionen. Und Riesling es auch nicht Gott gegeben ist, dass irgendwie eine QBA aus Rheinhessen dann sofort performen muss. Und da gibt es auch sehr viel, was eben da dieses Einstiegssegment dann ganz oft auch enttäuschend ist. Und das ist eben genau die Chance für den Schlüssel. Hm. Ja.
Ja, das wäre jetzt fast zum Eklat gekommen. Um ein Haar hätte man Schlägereien in der Freundschaft angefangen. Das ist irgendwie auch so ein kleiner Wortwitz in sich selber. Ja, Welschriesling. Thema, was sich mir dummerweise noch nicht erschlossen hat, aber manchmal fehlt so dieses ganz eine und ganz besondere Erlebnis, was man manchmal haben muss mit einer Rebsorte, mit einem Wein. Mir ging das unter anderem vor wahrscheinlich 20 Jahren mit dem Silvaner so. Ich konnte Silvaner einfach nicht verstehen. Ich hatte kein Gefühl für diese Rebsorte. Ich hatte keinen Zugang zu dieser Rebsorte, bis ich einmal diese Offenbarung probiert habe. Den Silvaner, der mir gezeigt hat, wie diese Rebsorte interpretiert werden kann. Und vielleicht habe ich das auch mit dem Welschriesling. Und ich habe mir dafür einen ganz, ganz besonderen Welschriesling ausgesucht, den ich gleich mal Johannes und Willi präsentieren möchte, um einfach auch zu schauen, was sie von diesem Wein halten. Er kommt aus dem Hause Groß, natürlich aus der Südsteiermark, ist ja mehr oder weniger fast Welschriesling-Land. Zumindest ist die meistverbreitetste Rebsorte dort in diesem Gebiet. Und ja, letztlich ist es ja auch nicht ganz so weit hin zum Ursprung des Welschriesling. Man weiß nicht so ganz genau, wo die Rebsorte herkommt. Man vermutet aus Kroatien oder Norditalien der nächste Verwandte, der ihm ja, mehr oder weniger recht gleich ist, wäre der Elbling. Zumindest bezeichnet man ihn in Kroatien als Grasewiener, in Norditalien als Riesling, Italico, Rolasch-Riesling in Ungarn. Also es gibt einige und auch teilweise sehr vergleichbare Namen. Das, was nicht vergleichbar ist, ist der Vergleich dieser Rebsorte Welschriesling mit dem uns bekannten Weißen oder Rheinriesling. Die sind überhaupt nicht miteinander verwandt und ich finde, wenn man den Wein aus dem Hause Groß probiert, dann merkt man auch, dass es da in der Tat keine Verwandtschaft gibt. Groß selber, einer der Paradewinzer der Südsteiermark, bereits 1984 hat der extrem namhafte Weinkritiker Hugh Johnson Alois Groß als hervorragenden perfektionistischen Erzeuger bezeichnet. Alois Groß zählte schon immer zu den Pionieren des steirischen Qualitätsweinbaus. 2006 übernahmen die Söhne Johannes und Michael Groß die Verantwortung im Keller und in den Weingärten. 2018 kam es zu einer Aufteilung des Weingutes. Johannes Martina Groß führen seither das Weingut Groß. Michael und Maria Groß pflegten unter dem Namen Vino Groß die seit 2005 erworbenen Weingärten in Slowenien. Zu viert arbeiten sie unter dem Label Groß und Groß Geschwister und der Wein zusammen. Doch zurück zum Welschriesling. Ich finde dieses Exemplar, weil ich mich eigentlich frage, warum der Pro heißt. Steht es für Professional oder für Profund oder... Nein, das sollte ein Spaß sein. Das steht für progressiv, für den progressiven Stil, den man bei diesem Exemplar des Welschrieslings liebt. Die Kritiker mögen diesen Holzfassausbau von 18 Monaten. Das ist recht ungewöhnlich für diese Rebsorte, die oftmals sehr filigran, sehr nuanciert, sehr verspielt, sehr feingliedrig ist, sehr leichtgewichtig und deswegen unfassbar zeitgemäß mit 12,5 Volumenprozent. Aber 18 Monate Holz, das muss man erstmal wegstecken können, dafür braucht man Struktur und die hat der Wein. Das Interessante bei diesem Welschriesling ist, dass er komplett unfiltriert abgefüllt wird und dadurch eine ganz eigene Substanz hat und ein Aromenbild, was in dieser Art, in dieser Form, in dieser Weise extrem selten zu finden ist. Diese kräutrigen Noten, die an Thymian, die an Rosmarin erinnern, diese charakteristische Zitrusaromatik, diese salzige Mineralität, die sich gustatorisch widerspiegelt, diese wunderbare Eleganz und dann diese herrliche Potenz, sodass man ihn zu richtig öligen Vorspeisengerichten, also zu Antipasti, zu Fisch, zu Meeresfrüchten einsetzen kann. Und somit ist es ein wunderbarer Solist oder ein toller Kombinationspartner. Also einer, der auch devot anderen Speisen gegenübertreten kann. Und ich weiß nicht, ob er devot genug ist, um Willi und Johannes zu begeistern, aber ich glaube, dass er mit seiner Art, mit seiner Aromtypizität durchaus faszinieren kann. Ich spring mal schnell zurück.
Ich denke eben auch beim Chardonnay, das weiß ja jeder, dass es mehr oder weniger eine Schlampe ist, die überall hergenommen wird und nach außen gezeigt wird, aber eben keine Substanz dann oftmals dabei hat. Und erst in der zweiten, dritten ist dann so, wenn es dann mit ein bisschen Erziehung oder optimalen Bedingungen, kann in der Tat ein interessanter Wein draus werden.
Und er blendet ja auch oft.
Ja, klar.
Also heutzutage, was man da alles kostet an Chardonnay und dann redet man vom Terroir, das ist doch bitte die größte Lüge, die es im Moment gibt in der Weinwelt. Alle schmecken gleich, alle riechen nach Feuerwerk und nach Reduktion. Und am Gaumen hast du bei 80% überhaupt nichts mehr. Ne? Das fängt an zum Fruchteln, das fängt an zum Süßeln. Mhm. Aber das ist wirklich so eine mineralische Struktur, so wie bei richtig guten Meursauce oder irgendwas. Also das hast du ja nicht. Ja? Und jeder probiert es irgendwie und jeder fängt da irgendwie an, an einem gewissen Zeitpunkt zu schwefeln, das dann super reduktiv stinkt. Also Entschuldigung, da scheiße ich doch drauf. Dann mache ich meinen Chardonnay, so wie der Chardonnay wird halt in meiner Region. Und dann muss ich überlegen, ob ich damit leben kann, leben will oder ob ich dann doch lieber einen Riesling oder was anderes setze. Aber jetzt alles immer da so nachzumachen, das finde ich widerlich.
Seid ihr stressresistent oder mögt ihr, seid ihr Stress, Entschuldigung, seid ihr Trend?
Mit 10 Spritzer.
seid ihr trendresistent oder mögt ihr Trends? Weil so gerade jetzt bei Schaden gibt es ja diese ABC-Geschichte vor 20 Jahren, also wo man versucht, irgendeinen Trend dann zu leben. Ist das was ihr irgendwie cool findet oder eben, keine Ahnung, Natural Wine oder eben gerade Welschriesling? Oder macht ihr euren eigenen Trend oder seid ihr Trend oder seid ihr?
Den Welschriesling-Trend haben wir schon versucht, so maßgeblich mitzubestimmen. Ansonsten sind wir eigentlich relativ resistent oder ganz oft auch antizyklisch. Also wenn man gerade so die Natural-Geschichte hernimmt, wir haben uns da sehr bewusst dafür entschieden, wie wir vor 5,5 Jahren aufgemacht haben. Jetzt muss ich kurz nachrechnen. 5,5 Jahren aufgemacht haben. Dass wir eben nicht mehr auf den Zug mit aufspringen, der damals halt so in gewissen Stadtteilen in Berlin total überfüttert war mit irgendwelchen trüben, grob fehlerhaften, schwer in Verkehr bringbaren Weinen dann irgendwie geschwemmt war, sondern das so mal versucht haben, ein bisschen auszubremsen. Die ganzen Naturgeschichten nicht extra auf einer Seite in der Karte aufzumachen, sondern alles so ein bisschen runterzudampfen, ein bisschen zu entschleunigen, auch mal so dieses Vorurteil vom Schwefel irgendwie wegzunehmen. Oder diese Schwefellüge einfach auch aufzudecken, weil immer die meisten immer noch grob fehlerhaften Geschichten trotzdem geschwefelt wurden, halt einfach zum völlig falschen Zeitpunkt. Und so agieren wir eher. Und wir versuchen so ganz oft, wenn wir uns Gedanken machen, wo wollen wir uns irgendwie im nächsten Jahr weintechnisch auf der Karte hin entwickeln, dass wir uns wirklich hinsetzen und überlegen so, auf was haben wir Bock, ja? Was auch ganz oft aus dem Eigennutz, aus dem Egoismus heraus, was wollen wir trinken, was wir jetzt so nicht bekommen.
Das macht ihr richtig, ihr plant ein Jahresprogramm oder ihr...
Ja,
Cool.
Ja, und versuchen es dann so zu entwickeln. Es dauert ja natürlich auch immer eine Zeit. Also bist du den
Planung, Umsetzung 30%.
Ja. Zumindest 30%. Und es dauert halt natürlich eine Zeit. Ja, du hast ja nicht, es ist ja nicht so, dass irgendwie das Geld auf der Straße liegt, sondern man muss es ja auch planen, man muss sich da auch hinsetzen, man muss es dann auch irgendwie besorgen. Und das nimmt Zeit in Anspruch. Mhm. Und dafür dann auch Platz schaffen, im Keller, im Regal, in der Kühlung und dieser ganze logistische Rattenschwanz, der da dran hängt. Und dadurch ist es schon immer zeitaufwendig und braucht eben auch die Vorlaufzeit.
Ist die Freundschaft 100% euer Baby? Also seid ihr Freundschaft? War es eure Idee, wo ihr gesagt habt, wir wollen eine Weinbar machen? Oder, ja. Oder war es einer von euch, der den anderen gefragt irgendwie...
Na, es hat sich so... Eigentlich war es so im Vollrausch, haben wir das erste Mal drüber gesprochen. Und dann hat sich es draus so entwickelt.
Wir haben kräftige Freundschaft getrennt.
Cool. Ja.
Wann trinkt ihr Wein? Also nicht degustieren, sondern richtig aktiv trinken. Habt ihr da einen bestimmten Zeitpunkt oder... Wann ihr Wein trinkt? Also die meisten, keine Ahnung, von unseren Kollegen, die degustieren ja nur. Und ihr seid ja nicht unbekannt dafür, ist ja auch
okay. Gelegenheitstrinker und trinkt bei jeder Gelegenheit quasi, ne?
Ja.
Also nein, ich trinke schon viel Wein. Teilweise wahrscheinlich zu viel, deswegen mache ich jetzt gerade Pause. Ich bin gerade in einer Pausenphase. Aber eigentlich, also wenn mir jetzt einer erklärt, er trinkt erst am Abend, dann denke ich mir, warum soll ich erst am Abend trinken? Also wenn ich jetzt nicht irgendwelche super Termine oder so habe, die total wichtig sind, und dann zum Sport gehe, kann ich natürlich auch vormittags oder nachmittags trinken, weil es keinen Unterschied macht. Außerdem finde ich, dass man da auch mehr schmeckt als am Abend,
weil
der
ohne Frage.
Körper noch aufnahmefähiger ist. Und ein Sommelier, ganz ehrlich, ein Sommelier, der nichts trinkt, der sollte sich einen neuen Job suchen. Also wirklich, ich habe da jetzt vor kurzem drüber geredet mit einem Kollegen aus Übersee. Und der meinte auch, er trainiert halt viele Leute und die kommen zu ihm und ihm fällt auch auf, dass da einige, also ich will ja jetzt nicht den Alkoholismus glorifizieren, aber eigentlich ist es, glaube ich, schon wichtig, dass man das einmal trinkt und dass man einmal mehr als immer den Probeschluck und ausspucken und dann mit Wasser nachspülen und so. Ich meine sicher, wenn ich jetzt eine Reihe von Weinen trinken oder verkosten soll, dann ist das schon klar. Aber wo kommt denn die Leidenschaft hin und wo kommen wir denn hin, wenn wir nicht einmal trinken? Also verstehe ich überhaupt nicht.
Hm. Der absolut perfekte Moment für Wein, habt ihr da einen, wo ihr sagt, boah, jetzt ist... Also klar, hast du gerade gesagt, Wein kann man immer trinken, aber wann sagst du...
Ja, ich finde das halt schon bei, also gerade mit Champagner immer ganz toll, wenn es irgendwas was Zelebratorisches ist, dann passt das eigentlich schon in der Regel wie Arsch auf Eimer.
Ja. Also ich glaube, dass wir beide eher Belohnungstrinker sind und keine Stresstrinker. Es gibt ja auch Stresstrinker, die beim kleinsten Anflug von Stress oder nerventechnisch sie irgendwie was reinhauen. Funktioniere eher anders.
Mhm. Also ich habe zum Beispiel immer ein Problem, also ich koste Weine vor während des laufenden Betriebs, aber ich tue mir dann extrem schwer, dann irgendwie ein Glas zu trinken. Einfach weil ich habe so viele Baustellen dann immer gleichzeitig im Kopf, dass ich mich nicht drauf einlassen kann. Also ich bin zu einem Wochenend-Weintrinker. Und wenn überhaupt, dann irgendwie Freitag nach der Schicht, also Samstag, Sonntag haben wir zu. Und dann geht das auch so langsam. Also das merke ich dann ganz oft selber, dass ich mich so ein bisschen fallen lassen kann. Aber sonst so zwischendrin, ich werde auch so fahrig. Ich kann auch vor der Arbeit nicht irgendwie Mittagessen gehen und mir eine Flasche Wein reinzünden, weil ich dann so richtig mich verliere und so mich in meinen Denkprozessen dann auch verliere.
Das kann ich auch. Ich glaube, du kannst es ganz gut, Willi, dass du mittags und Lunch und dann erstmal ein Weinchen, aber ich kann das auch nicht. Also wenn ich dann möchte ich da sitzen bleiben und keine Ahnung.
Ja,
dann
bin auch träge.
Boah, ja.
Nein, ich bin super leistungsfähig. Ja, körperlich auch, aber ich merke dann so in der mentalen Leistungsfähigkeit und dann wirklich so was ich gerne immer mache, dieses Jonglieren, das fällt mir total auf den Kopf dann immer. Dann vergesse ich Sachen und es
Das ärgert mich dann auch, da ärgere ich mich dann auch über mich selber und es ist dann immer so ein.
Aber ist es nicht da ein bisschen eine österreichische Geschichte? Weil was wir, als ich in Wien gewohnt habe noch und gearbeitet habe, war das schon so. Also wir haben ja teilweise mittags die größeren Umsätze eingefahren als abends. Das gut, das war natürlich, weil die Notare auch mittags zum Arbeiten aufhören. Aber es war auch klar, dass bei jedem Business-Meeting mittags Wein getrunken wird.
Ich glaube, das ist überall, außer in Deutschland.
In Berlin also, gibt es überhaupt nicht.
Keine Ahnung, ob
das, weil das ja Todsünde. So. Oh ja. Mein Gott, in Frankreich, wenn du zum Mittag nicht eine Flasche Bordeaux trinkst, oder also in Bordeaux hörst, da wirst du angeschaut, als wärst du Außerirdischer. Das ist dort klar, dass du
da bist. Du behandelt wie Aussätziger. Ja.
Aber es ist, glaube ich, überall außer in Deutschland. Ich weiß nicht, wie es in Übersee ist, aber
ja.
Egal, Italien, Spanien, Frankreich, da wird mittags und dann lieber ein bisschen ausgedehnter mittags. Und aber in Deutschland ist es halt.
Na.
Ich wusste nicht, dass es in Österreich auch so ist, dass man da den Mittag einfach gehen lässt, sich gehen lässt.
Wahrscheinlich nicht überall, aber so aus meiner Erfahrung, was ich jetzt sagen kann, war mittags schon immer lustig.
Seid ihr Team Alltagswein? Also habt ihr einen festen Alltagswein, wo ihr sagt, wenn ich abends Wein trinke, dann immer, keine Ahnung, den Weltschriesling? Oder ist es dann, wo ihr sagt, ich brauche die Entdeckung oder ich muss die probieren oder die 15 Flaschen? Oder ist ein Alltagswein dann möglichst losgelöst vom Budget was Anspruchsvolles oder einfach, der euch erdet? Oder
also ich hab immer so zwei, drei Geschichten zu Hause, die wahnsinnig gut schmecken, natürlich sehr gut gemacht sind, aber eher unkompliziert sind. Es bietet sich vor allem auch an, wenn man manchmal etwas weinfernere Gäste zu Hause hat, gerne auch spät abends und dann die noch verköstigen muss, ohne dass man es am nächsten Tag bereut. Und ansonsten versuche ich zumindest nicht immer das Gleiche zu trinken.
Okay.
Also rauszukommen auch aus diesem Rattenloch, dass man immer das Gleiche, immer dieselbe Art von Wein und sich dann darauf
da weiter. Ist aber manchmal auch wie so ein Stückchen zu Hause. Also wenn man den Geschmack, den man dann halt, keine Ahnung, jeden Tag trinkt oder zu Hause immer vorfindet, wenn man den dann.
Mir ist das phasenweise, ehrlich gesagt. Ich habe manchmal so Riesling-Phasen, ich habe manchmal Chardonnay-Phasen. Meistens so wie Rotweinphasen. Champagner schmeckt das
ganz schön. Bist du mehr Rotweintrinker als Weißweintrinker?
Ja, ich habe überhaupt keinen Weißwein.
Ah.
Ja.
Wusste ich gar nicht.
Champagner und Rotwein.
Okay.
Oder Schaumwein und Rotwein.
Mhm.
Also wirklich, Weißwein, das ist ja für mich immer die größte Niederlage, wenn du irgendwo eingeladen bist bei deutschen Kollegen. Mhm. Die machen dann zu Hause so viel Weine auf. Dann kriegst du einen Schaumwein, 17 Weißweine und einen roten zum Schluss. Und dann trinke ich mir die ganze Zeit weiter.
Es wäre witzigerweise auch, also wenn du zu mir kommen würdest, ich hätte wahrscheinlich, keine Ahnung, 5-7 Rieslinge vorbereitet.
Ja,
okay.
Und das zum Beispiel, wenn wir zusammen essen gehen, dann ist es meistens ein Glas Champagner und dann eine Flasche Rotwein.
Cool.
Weil es auch sonst so, diese Säureempfindlichkeit, die kommt dann schon irgendwann durch. Und so noch 5-6 Flaschen Riesling, natürlich ist man dann irgendwann besoffen, aber vor allem spricht dann immer so ein Grummeln im Magen.
Mhm. Ich habe das ganz krass, wenn du eine große Riesling-Verkostung hast, wenn die Zähne so dermaßen schmerzen, dass du einfach nur sagst, bitte keinen Wein mehr. Das ist so. Du
musst mal zu einer Süßwein-Verkostung gehen, das macht richtig Spaß, weil das geht in jedes kleine Loch.
Du bist dann aber auch so satt, oder? Du bist dann.
Ja. Es ist ja immer lustig, wenn man zum Beispiel da in Wiesbaden sitzt oder bei anderen großen Verkostungen. Ja. Ich habe jetzt auch mal einen Podcast probiert, 2 Folgen hintereinander, ohne was zu trinken, also nur zu spucken,
ja.
100% spucken. Das ist ja, da bist du ja auch angezählt dann. Wenn du so, weiß nicht, 20 Weine im Mund hast, spuckst mehrere Male, das spürst du einfach.
Ne? Der Schleimhäute.
Ja.
Ja.
Und das ist aber ein hässlicher Rausch. Da habe ich lieber dann 5 Glasel geschluckt. Weil dann bist du wenigstens so ein bisschen lustiger. Aber wenn es das nur, dann wirkt man sich so angezählt. Das mache ich gar nicht.
Wie so einen kurzen Linkshaken bekommen. Und
ja, du weißt nicht genau, warum jetzt. Du hast nichts geschluckt. Aber das ist dann so taumelig. Das mache ich nicht.
Was würdet ihr mit Wein niemals tun? Oder gibt es einen Moment, wo Wein nicht passt? Außer jetzt beim Autofahren oder keine Ahnung. Irgendwie.
Gulasch.
Bitte?
Gulasch. Ja. Ich verstehe Leute nicht, die Gulasch und Wein trinken.
Warum?
Weil zum Gulasch ein Bier gehört.
Okay, echt? Also ja, Gulasch und Rotwein ist ja schon was.
Ja, oder das Gulasch ist nicht gewürzt. Ne?
Okay.
Ja, also. Aber wenn du ein gutes Gulasch hast, sei es jetzt Rinder- oder Kalbsgulasch,
ja,
und das ist ein richtig.
Also ein der Ansatz von Gulasch ist halt immer Zwiebeln. Und also diese Zwiebelschärfe und Rotwein finde ich schon mal relativ schwierig. Weißwein ist meistens das Problem mit der Paprika und mit dem Paprizieren und den Röstaromaten. Und Bier einfach spektakulär.
Ja.
Also kann ich mir vorstellen, ich hab's echt noch nie probiert. Ich war immer Team Wein. Also so einseitig ist man manchmal wahrscheinlich in seiner Denkweise. Wein eher solo oder in der Kombi? Also wenn ihr Wein trinkt, solo. Denkt ihr automatisch an Gericht oder ist Wein für sich selber?
Solo.
Ah.
Uni Solo.
Hm. Okay.
Han Solo.
Gibt es ein Getränk, weil ihr gerade Bier gesagt habt, was dem Wein gleichkommt? Also was man mit Wein vergleichen könnte?
Nicht irgendwie mal ansatzweise.
Auch nicht im Spirituosenbereich? Also dass man Whisky oder die ja auch teilweise vom mehr Alkohol mal abgesehen?
Ja, weil unser guter Freund Florian Richter vom Kronenschlösser hat es mal so schön gesagt, der kam da irgendwie gerade zurück aus irgendeinem Whisky-Tasting Schottland und er ist wirklich wahnsinnig guter Verkoster und ich schätze seine Meinung irrsinnig. Und er sitzt dann da beim Mittagessen und guckt so konsterniert am Boden und sagt so, ich verstehe das nicht, wie Leute behaupten können, sie können auf Whisky Jahrgang kosten. Das brennt nach dem ersten und nach dem zehnten wird es auch nicht besser. Und gefühlt kannst du schon auseinanderhalten, aber dann fehlt dieses Einschätzen. Hm. Und das ist halt schon das Tolle beim Wein, dass wenn du dich ein bisschen damit befasst, dann kannst du das schon so auch als Laie relativ schnell, sag ich mal, rausschmecken, was bei deinem Lieblingsweingut ein warmer Jahrgang und ein eher kühlerer Jahrgang war.
Ja, aber du musst schon mehr als ein Laie sein.
Naja, ein ambitionierter Laie. Ja. Aber das geht bei dem einen Lieblingsweingut, das du öfter trinkst. Also ja, okay. Das ist schon runtergebrochen. Und man schmeckt dann schon den Unterschied zwischen einem Riesling und einem Gewürztraminer. Oder einem Blaufränkisch und ein Pinot Noir. Und diese Unterschiede rauszukennen, die gehen relativ fix. Und das geht bei Spirituosen, das ist ein Horror. Bei Bier ist es noch viel schlimmer, weil bei Bier dieser Biergeschmack, dieser Uniforme, wie Bier schmecken muss, das relativ schnell eingetrichtert wird in den jugendlichen Findungsphasen. Und dann alles, was so ein bisschen davon abweicht, sofort irgendein Freak-Scheiß ist oder irgendwas ganz, ganz, ganz Wildes, irgendeine Kreativbrauerei oder so zumindest eingeordnet wird und gleichzeitig auch die ganze Szene nicht so heterogen ist wie die Weinwelt.
Mhm. Ich könnte jetzt gar nicht so über andere Szenen reden, weil ich mich da weniger bewege in dem Fahrwasser. Allerdings kann man sagen, also Wein ist schon mal, es ist die süßeste Frucht der Welt, was schon mal super sexy klingt, finde ich.
Mhm.
Und also nix, also ich kenne jetzt kein Getränk auf der Welt, was so verschieden wächst und so viele verschiedene Facetten aufbringt wie Wein. Und diese Erkennungsmöglichkeit, Whisky wäre natürlich interessant, aber ich meine, wo gibt es jetzt Whisky? Ja, das kann man relativ schnell eingrenzen. Das ist bei weitem, hat das nicht die Schlagkraft wie Wein. Und deswegen finde ich Wein und keine Ahnung. Und ja, bei Wein hat es auch immer wahnsinnig viel zum Tun, wenn du dich mit der Geschichte auseinandersetzt, warum wird Wein dort so gemacht und warum schmeckt Wein so, der von dort kommt.
Mhm.
Da muss man sich ja immer ein bisschen geschichtlich einlesen, das hat ja alles einen Grund. Ich meine, warum macht es keinen Sinn, bei uns in kälteren Breitengraden jetzt Wein mit Maischekontakt zu machen. Naja, was bringt Maische? Maische bringt Struktur und das bringt in Wirklichkeit nur was, wenn du keine Säure und keine Struktur von Haus aus hast. Also warum? Deshalb Georgien, weil heiß oder Kask heiß. Und deswegen macht das da keinen Sinn, weil wir haben sowieso Struktur hier. Also, und das finde ich so wahnsinnig interessant, diese verschiedenen Ansichtsweisen. Und deshalb, also ich würde jetzt kein Getränk kennen, das da irgendwie.
Das ist für mich so eine ewige Suche, weil ich es irgendwie nicht akzeptieren möchte, dass Wein so was Einzigartiges hat. Also es muss ja irgendwas geben, was da mit vergleicht. Ja, beim Tee habe ich da irgendwie versucht, da da drauf zu kommen, ob es da so eine Vielfalt gibt oder so ein Freakismus oder so eine Verrücktheit dabei. Aber eigentlich so vom Geschmacksgefühl oder von der Geschmackserfüllung ist für mich Wein eigentlich auch einzigartig. Auch bei der Biergeschichte bin ich bei dir, dass das zu schnell zu langweilig oder zu gewollt ist und die Natürlichkeit einfach dabei fehlt. Ich weiß nicht, ob jetzt aufgrund der Historie oder weil es halt einfach nicht die Substanz hat, dass es so komplex ist. Oder
wie
so.
Ist es so eine Alternative, wenn du so wirklich so 5 Senshas irgendwie nebeneinander probierst, da bist du ja dann auch nicht angezählt vom Alkohol, sondern dann musst du die ganze Zeit auf Toilette vom Laufen lauter Koffein, oder nicht?
Ja, und es wird dann irgendwie, ja, es wird irgendwann langweilig dann. Also es,
treibt oder Koffein?
Tein.
Es ist Tein.
Tein,
ja. Das treibt?
Ja.
Spannend.
Aber nicht gut. Das ist unter Gerbstoff.
Können wir ausprobieren. Also hast du eine neue Aufgabe.
Nein, ich trinke vom grünen Tee und ich muss ganz oft aufhören. Okay. Aber ich bin groß
drauf. Jetzt weißt du warum. Das ist nicht das Wasser von gestern. Mhm. Wann habt ihr mit Wein angefangen? Also was war eure so erste gastronomische und erste so richtig vinophile Anstellung?
Ich fand das immer super, dass so als kleiner Kommi gerade im Sommer irgendwie Terrassenservice und du schwitzt dir einfach einen Affen, weil du die ganze Zeit nur mit Tellern von A nach B marschierst. Und der Einzige, der eigentlich immer einen entspannten Job hatte oder es immer entspannt aussah und immer Zeit hatte, so mit den Gästen zu plaudern, war immer der Sommelier. Und das fand ich irgendwie sehr beeindruckend. Während wir irgendwie geackert haben, hat er mit den Leuten geplaudert. Die verabschieden sich dann auch immer persönlich vom Maitre und vom Sommelier. Und ich fand das dann immer sehr lustig und so. Und sehr
jetzt weiß ich erst, woher die Arbeitseinstellung kommt.
Ja, wahrscheinlich hat ihn die Realität dann, oder als er Willi kennenlernte, dann von was anderem überzeugt.
Wie war es früher so in der Schule. Und mein Vater hat immer gesagt, du musst dich irgendwie spezialisieren, auch in der Gastronomie. Mhm. Und Wein war irgendwie ein lustiges Thema. Und dann hat das in der Schule angefangen mit meinem Klassenkameraden, der hat so einen steirischen Weingasthof zu Hause und der hat illegalerweise halt immer so Sauvignons, Lagensauvignons aus der Steiermark mitgenommen und die haben uns reingebürstelt und da war eigentlich die Wirkung das Interessante und dann hat das halt irgendwann zum Schmecken angefangen und dann haben wir uns gefragt, wieso schmeckt der Dement so viel anders wie der Neumeister?
Mhm. Und dann schon auf der Ebene auch, also mit dem, ihr habt mit Dement angefangen, du hast mit Dement angefangen. Du hast dich so schnell schon versaut, qualitativ.
Ja, also das war ganz früh so ein Einstiegsdruck.
Ist ja irre.
Man zuerst natürlich Pfirsichspritzer, wenn man noch ganz jung ist. Aber es ging dann schon so, es ging mit guten Sachen, sehr guten Sachen los eigentlich. Ja. Mhm. Und dann halt Schule, da war dann Servierunterricht, da hat man dann auch mal Getränke- und Weinlehre gehabt. Und dann hat sich halt der Lehrer gefragt, warum können die jetzt beim ersten Mal da reinriechen, Welschriesling von Sauvignon unterscheiden. Und das ging dann so, und dann kommt die Leidenschaft halt dazu.
Ich weiß noch, mein Servierunterricht und dann gab es so einen ganz, ganz, ganz fürchterlichen St. Lauren. Ich weiß nicht mehr von wem und welches Jahr, aber ich weiß nur mehr, dieser Filz im Mund, der danach so minutenlang nicht mehr wegging und so wirklich diese Gerbstofffresse, da dachte ich mir so nur, auf gar keinen Fall.
Und sowas sollen Leute mögen. Und die erste Anstellung, also wann habt ihr es erstmal Wein empfohlen, dass ihr gesagt habt, ich würde den trinken oder mit den Leuten geredet habt? Wo war das?
Bei mir war das tatsächlich, also wir kommen ja beide aus Tourismusschulen und da gehört es immer dazu, dass du einen Monat länger Ferien, also 3 Monate, musst aber 8 Wochen ein Praktikum machen. Und immer in der Gastronomie und den Rest kannst du dir selbst irgendwie zusammenbauen. Und bei mir war es mit 16 erstes Praktikum im Service in Salzburg und da war ich so mit dem Chefterror an der Station und der hat so gesagt, so, ja hier, bring mir irgendwie den Wein und mach mal irgendwie Empfehlung. Und der hat mir das dann so, ich war dann schon auch interessiert und hatte da irgendwie auch Lust drauf. Und das war so das erste Mal.
Mhm. In welchem Lokal war das?
In der Blauen Gans.
Okay. Wann hast du angefangen? Oder wann war deine erste Weinempfehlung? Oder wann hast du...
Das ist eine gute Frage. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. War das schon in einem meiner Praktika? Ich glaube nicht, da war ich immer nur das Teller-Taxi.
Was man, glaube ich, aber erst...
Aber da weiß ich einfach, ich erzähle einfach eine lustige Geschichte. Ich war in Pörtschach, im Schloss Seefels. Und da hatte ich so einen ganz beschissenen Chef, der hat mich nur schikaniert die ganze Zeit. Und der hat mich, obwohl ich mich damals schon besser auskannte bei Wein, hat er mich immer runtergebuttert. Ich habe den gehasst. Ich wollte dann als Praktikant nicht mehr in die Arbeit gehen. Das ist heute auch noch in der Gastronomie widerlich, wenn du dich fürchten musst, in die Arbeit zu gehen, weil dich irgendein Typ mit einem zu kleinen Ego die ganze Zeit anschnauzt. Das hasse ich. Man kann ja ganz normal mit Menschen reden, irgendwie, weißt du? In einem normalen Ton. Und der war immer, der ist größer geworden, wenn er mich klein gemacht hat. Und dann war einmal Thomas Muster mit Ronny Leitgeb da und die haben eine Flasche Dom Perignon Rosé bestellt und er hat mich immer in den Keller geschickt, weil er selber die Flaschen nie angefunden hat. Er hat mich aber nie die Flasche präsentieren lassen und aufmachen lassen. Das wusste ich und das war die letzte Woche im Praktikum und ich gehe in den Keller und stehe 3 Minuten im Keller und habe die Flasche geschüttelt meines Todes. Wirklich, ich habe die tot geschüttelt und dann habe ich sie ihm gebracht und er, danke fürs Holen, darfst du es einer präsentieren? Und ich, oh, ich würde so gern. So. Nein, das machst du nicht. Und dann geht er zum Tisch und macht die Flaschen auf und wirklich, der hat die Agraffe noch gar nicht ab. Der hat nur 2 Windungen geöffnet und die Flaschen ist fast explodiert. Und dann hat der Idiot auch noch, wie ein Anfänger, weil jeder weiß ja, dass man oben natürlich nicht drauf drückt, weil man dann das Loch noch kleiner macht und rausspritzt, sondern man dreht sich einfach weg mit dem offenen Ding. Und dann hat er noch versucht, das runterzudrücken und hat natürlich alles, der hat die ganze Terrasse angespritzt mit Dom Pirosé. Ist was. Da habe ich mich richtig geil gefühlt. Das war super.
Nice.
Ja, man merkt so, Winnie hatte so versteckte Dämonen. Das ist auch mit ein Grund, wieso wir nicht streiten.
Sehr gut.
Gerechtigkeit. And justice for all.
Ich hoffe, es war noch die letzte Flasche, dass nicht nachgeliefert werden konnte.
Der hat sich dann auch nichts sagen darf. Das war dann so unangenehm.
Der hat dich wahrscheinlich nicht vom Wein überzeugt, oder? Gab es jemanden, der dich, also wo du sagst, das ist mein Vorbild oder der hat mich geprägt oder der hat...
Boah, da gibt es nicht einen, da gab es viel. Also einmal mein Papa, der mich da reingedrängt hat oder der gemeint hat, mach es mit Wein, musst weniger Teller tragen, also ähnlich wie bei dir, Shelley. Dann war es in der Tourismusschule, waren das 2 Lehrer, der ja, ich glaube ehemals, Fachoberlehrer Ebner.
Starker Name.
Der Fachoberlehrer.
Ist ja nicht so cool, dass sie in Österreich auch in der Tat noch mit den Titeln arbeitet.
Nur Titel.
Das hier ist so mega.
In den ganzen Tourismusschulen sind auch immer die Fachlehrer, die sind ja auch immer so ein bisschen niedriger gestellt, weil die waren nie auf der Uni, die haben ja keine Dinge. Und der schönste Titel ist dann immer der Oberstudienrat, weil das ist so ein reiner Fleißtitel, wenn jemand, glaube ich, 25 Dienstjahre hat. Dann wird ja aber auch angesprochen mit Frau Oberstudienrat, Dr. Ebner. So.
Ja. Wird auch in der jetzigen Generation noch gepflegt? Ja.
Also es wird auch gefordert.
Cool. Werden wir dann Herr Sommelier Johannes...
Ja genau, Diplom-Sommelier.
Nee, in der Ebene nicht, oder? Dann Kellner oder Schneider oder sondern rein akademisch in irgendeiner Form.
Ja, oder was dann in Österreich gerne dazu kommt, ist der Hofrat.
Hofrat, ja. Genau. Mhm. Oder im Service sehr gern zu den Oberkellnern Herr und dann der Vorname. Herr Hans, darf ich? Das ist immer so, dass das per Sie nicht weggeht, aber trotzdem ein bisschen eine persönliche Ebene da.
Ich würde das so gerne mal machen, wenn wir einen neuen Mitarbeiter bekommen, dass wir uns einfach einen Abend lang nur siezen in der Arbeit, sodass der auch glaubt, er oder sie auch glaubt, dass wir uns alle nur per Sie ansprechen. Und das dann einfach mal so durchziehen und dann irgendwann so der Vorhang fällt und dann, Willi.
Ja, wird schwierig, wird für uns schwieriger wahrscheinlich von der Umstellung. Also, und den Herrn Sokol wollte ich noch erwähnen, Fachoberlehrer Sokol. Ja, und die haben damals so einen Jungsommelier-Kurs in der Schule in Bad Gleichenberg da ins Leben gerufen oder wiederbelebt quasi. Und da haben wir halt Sachen gekostet, die ich davor in meinem Leben noch nie so probiert habe. Das war Magnum Dignanello 85 oder 86. Und bei der habe ich mir echt gedacht, Alter, wenn Rotwein so schmecken kann, dann mache ich das jetzt weiter. Also die waren prägend. Dann natürlich mein bester Freund da, der Hans-Martin Gesellmann, der mir dann das erste Mal so wirklich Feinwein vor die Nase gestellt hat. Ja, das war so, glaube ich, in der Jugend dann das Prägendste. Ne? Mhm.
So, Zeit für eine kleine Auszeit.
Das fand ich natürlich interessant, dass einer der Weine, die Willi richtig vom Wein trinken oder von seinem Weinbewusstsein überzeugt haben, dass das Tignanello war. Ist ohne Frage einer der schon Kultweine, die es in dieser Weinwelt gibt. Und es würde mich natürlich interessieren, ob wir schaffen, diese alte Weinleidenschaft in Willi nochmal richtig aufblühen zu lassen. Und gerade mit Wein kann man das ja, dass man mit einem Glas Wein eine Situation wieder aufleben lassen kann, die man Jahre zuvor in Begleitung des Weines erlebt und durchlebt hat. Wäre ein sehr schönes Erleben. Ich würde aber wahrscheinlich Willi jetzt viel lieber einen anderen, einen nicht minder qualitativ wertigen, anerkannten und man kann schon sagen Kultwein dieser Weinwelt präsentieren. Und zwar ein Gläschen Lutsche. Nee, ich glaube für die Jungs, da brauche ich eine Flasche Lutsche, wenn das überhaupt reicht. Ein Magnum oder ein Doppelmagnum wäre fast interessanter. Die Idee war von Anfang an im Lutsche die prägnante, edle Struktur des Sangiovese und die eindrucksvolle, opulente Frucht des Merlots zu verbinden. Die Sangiovese-Trauben für den Lutsche wachsen unter idealen Bedingungen in Höhenlagen auf ungefähr 400 Meter über dem Meeresspiegel auf den berühmten Galestro-Böden, die aus blaugrauen Kalkstein- und Schieferböden bestehen. In den tonhaltigen, tiefer gelegenen Lagen wachsen die Merlot-Trauben für diese Cuvée. Die beiden Traubensorten werden separat gelesen und auch erst einmal im Keller komplett separat ausgebaut, um nach der vollendeten Gärung zusammengeführt zu werden. Danach erfolgt ein sehr langer Ausbau im Barrique, 24 Monate, um dem Wein noch die zusätzliche Dimension von Struktur und Textur zu verleihen. Im Glas unglaublich faszinierend. Ein intensives Rubinrot, violette Reflexe springen ein regelrecht entgegen. Das Bouquet, die erste Nase lässt bereits erahnen, was einen gleich erwarten kann. Richtig saftige, reife Pflaumen, Schwarzkirschfrüchte, eine unfassbar tiefe Schokoladencharakteristik, kräftige Kaffeenoten durch die Barrique-Einfluss und dieses ganz leicht unterholzige. Präsente Tannine am Gaumen, eine ganz ausgewogene, aber sehr präsente Säurestruktur. Und diese beiden Komponenten lassen uns schon erahnen, dass das kein Wein für die nächsten 1-2 Jahre, dass das ein Wein für die nächsten 20-30 Jahre ist. Schöne bei den perfekt inszenierten und arrangierten Weinen ist, dass man sie eigentlich jederzeit trinken kann. Also, dass man sie sowohl in der Jugend und diese Fruchtfülle in sich aufsaugt, als eben auch damit Reife, wenn die einzelnen Komponenten in sich vereint sind, genießen und als singuläres Mahnmal regelrecht anbieten oder es herausfordernd kombinieren kann. Die Aufgabe war damals 1995, nicht nur Weinbaugeschichte zu schreiben, sondern auf dem gleich neben Castel Gioconto gelegenen Weingut Lucio della Vite mit einem extrem sensiblen önologischen Geschick zu zeigen, welche Dimension der toskanische Wein auch auf dem internationalen Parkett beschreiten kann. Lamberto Frescobaldi führt das Weingut und seine Aufgaben bestehen vor allen Dingen darin, Weinberge zu erneuern, Kellereianlagen zu modernisieren, Forschungsprogramme für ausgewählte Rebhügel aufzulegen. Die Tenuta Luce ist mit 350 bis 450 Höhenmetern eines der am höchsten gelegenen Weingüter Montalcino. Um die gesunden Reben zu erhalten, werden den Weingärten überwiegend organische Technologien angewendet. Der Durchschnittsertrag der Tenuta Luce ist mit rund 30 Hektoliter Wein pro Hektar sehr niedrig gehalten, also im Prinzip Grand Cru-Niveau im Burgund. Der Luce ist trotz seiner Mondavi-Vergangenheit kein lauter, sondern ein feintöniger Wein, dem man die Hügel der südlichen Toskana zu spüren meint, sagt zumindest das Fachmagazin Vino. Und wenn es einer weiß, dann wohl die. So, ich will die Jungs mal nicht zu lange alleine sitzen lassen. Ich freue mich echt total auf die Jungs.
Wer hat dich vom Wein überzeugt, Johannes?
Ich möchte da immer eigentlich so ein bisschen Autodidakt hingetastet. Also meine Eltern trinken nicht wirklich viel und wenn, dann ist es immer sehr monotone, also immer dasselbe auch gefühlt. Da war es dann Weihnachten mal hier und da ein alter Bordeaux, aber beim Rest habe ich mich dann immer so selbst rangehandelt und so dieser Mentorenfetisch ging mir auch immer so ein bisschen an die deshalb, da habe ich mich immer so ein bisschen dran gerieben, dass man sich so irgendwie jemanden anbiedert und
da so versucht dran arbeiten. Aber sonst so wirklich geschärft hat mich natürlich Billy damals. Als ich zu Billy ins Nobelhart kam, da war ich so halt wie so ein junger Hund. Kann halt viel, aber versucht auch auf jeder Baustelle, auf jeder Hochzeit gleichzeitig zu tanzen. Und da hat mich Billy dann schon so gut auseinandergenommen und neu zusammengesetzt. Also, würde ich schon sagen.
Habt ihr selber, ihr seid jetzt auch schon ein bisschen in der Branche, habt ihr selber Ziehkinder? Also wo ihr sagt, keine Ahnung, mit denen haben wir zusammengearbeitet und es ist cool, was die geworden sind oder was aus denen geworden sind, auf die bin ich stolz oder mega, mega Ding oder...
Ja, also generell haben wir ein sehr gutes Verhältnis zu unseren Mitarbeitern, auch zu denen, die uns verlassen haben, und auf das bin ich mal prinzipiell sehr stolz, dass es hier nicht so ein hostile Work Environment ist, wie Willi vorher beschrieben hat, und das schon sehr gut funktioniert. Und dann freut einen das natürlich, wenn so ehemalige Mitarbeiterinnen dann in tollen Restaurants dann irgendwie unterkommen, so wie, keine Ahnung, jetzt aktuell Magdalena Gleis hat letztes Jahr bei uns gearbeitet und ist jetzt Chefsommelier im Restaurant Oberau in Werfen.
Wow.
Und das ist dann schon cool.
Ist ja kein schlechter Name.
Und auf dem Stefaner damals nicht, also das war halt nicht hier in der Freundschaft, aber damals haben wir ja schon lang zusammengearbeitet, beziehungsweise er unter mir. Und was er dann da in München weitergemacht hat, das ist schon beeindruckend, also richtig starke Leistung. Und das Walz ist auch ein richtig geiles Gasthaus.
Was ich bei euch echt cool finde, ist, also dass ihr offensichtlich oder offenscheinlich eine extrem außergewöhnliche Mitarbeiterkultur habt. Also dass ihr mit den Mitarbeitern auch sehr viel macht, dass dann eben auf Insta, ihr seid da auch relativ aktiv im positiven Sinne. Und da einfach auch den Ausgleich oder eine ganz eigene auch Gastronomie-Mitarbeiterkultur lebt, das finde ich schon sehr bemerkenswert und strahlt halt auch sehr, sehr besonders nach außen.
Ja, wir entwickeln uns jetzt auch so ein bisschen in die Richtung, weil, also wir wachsen jetzt nicht, also nein, wir machen keine zweite Bar.
War das mal ein Thema?
Bitte?
War das mal ein Thema?
Wir haben also einen April-Scherz, der sich auch bis heute wahnsinnig hartnäckig hält.
Ja, na, also ich mag das ja nicht, weil jeder fragt immer, ja, und jetzt läuft das alles so gut und wann kommt das Nächste? Es muss nicht immer was Nächstes kommen, beziehungsweise vielleicht was anderes, aber ich kenne wirklich fast keine Kette der Welt oder kein Restaurant, keine Bar, die dann eine zweite und eine dritte aufgemacht haben, die dann so geil waren wie die erste. Also warum nicht bei einer bleiben und die optimieren? Weil das ist ja eh sauschwierig, immer auf einem hohen Level zu sein. Man muss sich ja ständig steigern, um eigentlich auf einem gleich hohen Level zu bleiben. Das ist ja auch, Qualität ist ja auch ein bisschen inflationär, weil alle erwarten immer mehr. Deshalb muss man immer mehr leisten. Und das ist ja schon anstrengend genug und deshalb bin ich ja froh, alle Lasten teilen zu können hier mit dem Shelly, und ich hoffe, umgekehrt ist es genauso. Mhm. Und wir müssen jetzt natürlich auch ein bisschen schauen, dass wir in das Unternehmertum kommen, weil wir haben gestartet hier mit einer Küche, mit einer Kellnerin damals und Shelly und ich. Und so arbeiten wir jetzt schon fast seit 4. Es kam dann noch jemand im Service dazu, aber wir schupfen das ganze hier Ding immer zu viert oder zu fünft, was eigentlich ein Wahnsinn ist für die Umsätze und für den ganzen Weinbestand, den wir haben, und für die Arbeit. Und deshalb müssen wir jetzt auch langsam ein bisschen schauen, dass wir ein bisschen uns jetzt so operativ zurücknehmen. Das heißt nicht, dass wir weniger da sind, aber halt vielleicht nicht die sind, jeden Tag der Erste und der Letzte, der geht. Und dass man auch wieder Leute aufbaut, weil es gibt jetzt wieder Leute am Markt, Gott sei Dank. Kommt mir halt so vor. Es bewerben sich wieder mehr. Und eigentlich ist das so ein bisschen das Schönste, Leidenschaft weiterzugeben. Und wenn du dann merkst, wenn du mit jemandem Wein verkostest und du beschreibst was und der merkt es, oder der schmeckt vielleicht das Gleiche wie du in dem Moment, wenn dann das Funkeln in den Augen kommt und du weißt, du hast ihn jetzt angefixt auf irgendwas oder du hast ihm den richtigen Wein gegeben, dann ist das, finde ich, ein super Gefühl. Und wenn man dann auch so das weitergeben kann, was man gelernt hat, wie oft man auf die Schnauze gefallen ist, das ist auch wichtig, auf die Schnauze fliegen, und dann wieder aufstehen, dann ja, ist das großartig.
Und was wir halt schon machen, also wir suchen dann lieber 2-3 Wochen länger, bis dass wir jemanden finden, bei dem wir das Gefühl haben, dass es passen könnte. Und wir wissen, tun wir es auch nie, muss man auch dazu sagen, aber wir das Gefühl haben, das könnte funktionieren, als dass wir aus einer Not ausgetrieben versuchen, so das Loch einfach zu stopfen.
Und man muss auch wieder sich ins Hirn reinhämmern, für alle jetzt, die zuhören. Also Kellner oder Koch, ja, im einfachsten ausgedrückt, ich bin auch nur Kellner in Wirklichkeit, mit halt Weinskills oder so irgendwie. Ja, aber Kellner ist die Basis für das, was wir alle machen. Sehe ich
genauso.
Und Dienstleister, finde ich, ist ein unglaublich schöner Begriff. Und das ist für uns alle wichtig, dass wir einmal einsehen, dass das ein ehrenwerter Beruf ist. Das ist großartig. Ich kann Menschen das geben, was sie zum richtigen Zeitpunkt brauchen. Ich kann Menschen, wenn ich will, manipulieren, besser als jeder andere. Also das ist halt so. Und das Arbeiten ist schön. Ich muss mir nicht schmutzig machen. Ich habe eine schöne Arbeit. Ich bin frei. Ich habe nicht jeden Tag das gleiche Routinierte runtergepflückte. Und also man kann ruhig mit Stolz sagen, man ist Kenner. Das hat sich im letzten Jahrzehnt sowas von scheiße entwickelt, dass jeder immer sagt, ja, pff, die Leute trauen sich es gar nicht mehr sagen. Mhm. Weil in der Gesellschaft ist es immer so, ja, du bist ein Truffi und ein Suffi, wenn du in irgendeiner Kneipe arbeitest. Dabei, sorry, Freunde, wenn es keine Kneipen gäbe, was würdet ihr alle machen, ihr lustigen Banker zu Hause? Gebt euch zu Hause die Kante? Glaube ich nicht, da kommt der Strick relativ schnell.
Ja, ja, vor 100 Jahren war es anders, da hatte der Kenner nochmal ein anderes Renommee. Ich verstehe auch nicht, warum dieses Dienlichsein, warum das so negativ behaftet ist in irgendeiner Form, weil eigentlich ist das was richtig, richtig Schönes.
Weil dienlich und Diener sehr eng beieinander liegen. Und ich glaube, daran liegt so ein bisschen der Hund begraben. Also wie die auch sagt, so, ich kommuniziere das auch sehr offen und sehr gerne, dass ich bin Dienstleister und kein Diener. Mhm. Und da diese Diskrepanz dann schon sehr hoch ist. Mhm. Und auch so dieses und das ist mittlerweile auch besser geworden, aber auch so dieses Fordern des Gastes ein Stück weit. Also gerade so zu der Zeit, als ich so wirklich angefangen habe, mich dazu einzufuchsen, da war das, und in der Gastronomie generell einzufuchsen, da war das so gang und gäbe, dass man versucht, alles möglich zu machen. Mhm. Und ich glaube, daran ist es dann auch so ein bisschen zerbrochen, weil wenn man dann alles möglich macht, ist nichts mehr speziell. Und wenn jeder alles möglich macht, sinkt dafür auch die Wertschätzung, dafür auch der Preis, und dann ist es so eine Spirale nach unten. Mhm. Und dadurch, ohne dass es jetzt auch gut heißt, was Willi vorher beschrieben hat, aber dadurch kommen dann auch so diese Runterdreht-Effekte, dass der Oberkellner bekommt vom Gast, der gibt es weiter an den Chef de Rock, der gibt es weiter an seinen Comedy-Rock, und dann endet es irgendwie beim Foodrunner, der da keinen Bock mehr hat.
Mhm. Ja, und das ist sehr gut gesagt, weil man muss sich als Gastronomiebetrieb heutzutage emanzipieren und dem Gast auch ein klares Nein sagen, wenn was nicht geht. Und immer dieses, es gibt ein Nein, gibt's nicht, und wir machen alles möglich. Ja, liebes Hilton Management Standard, oder Entschuldigung, dass ich jetzt Hilton stellvertretend für alle denke, nehmen wir immer alles möglich machen wollen. Fickt euch doch bitte, weil das ist schlecht für die ganze Branche. Das ist wirklich, weil das macht der größere Macht für billigeres Geld, weil er billigere Arbeitskräfte hat. Dann kommt der Gast aus dem Fünf-Stern-Hotel in eine Kneipe mit Attitude, bestellt dann was, gibt's nicht. Und er sagt dann, ja, verdammt, da geht das. Und ihr habt doch einen schlechten Standard und so weiter. Und dann sage ich, nein, aber wir haben eine Einstellung, eine gewisse, ja, und eine Meinung.
Und es leidet dann auch, bei sowas leidet dann eben auch früher oder später die Qualität. Also es gibt einen ganz klaren Grund, wieso wir keine Cocktails machen. Weil wenn wir Cocktails machen würden, mit demselben Anspruch, wie wir mit Wein umgehen, dann müssten entweder einer von uns oder wir beide und ein Mitarbeiter mindestens sich da perfekt drauf ausbilden, um einfach einen Negroni zusammenzurühren, der nicht so ein mittelmäßiges Campari-Getränk ist, sondern ein ordentlicher Drink im Glas. Und das dann den Gast zu kommunizieren, ist manchmal schwierig.
War ein Kritikpunkt? Ist es bei euch ein Kritikpunkt?
Ja, ja, ist immer wieder. Also, wow. So, was, ich habe kein Martini, es gibt kein Manhattan, ich will Whisky sauer ohne Eiweiß. Und das muss man halt dann so ein bisschen abfangen. Wir arbeiten natürlich mit Spirituosen, aber wir haben dann eben einen Whisky, wir haben einen Rum, wir haben einen Wodka, wir haben viele Fruchtbrände, Obst- und Fruchtbrände, aber von den anderen Sachen versuchen wir keinen auszuschließen. Wir machen zwei Komponenten-Mischgetränke, das heißt Gin mit Tonic.
Weißer Spritzer.
Weißer Spritzer, Wodka Soda. Aber alles darüber hinaus dann eben auch explizit nicht. Mhm. Und das ist auch so, also diese breit gefächerten Karten, ist auch nicht nur bei den Getränkekarten so, auch bei Speisekarten sieht man das eigentlich immer noch viel zu oft, dass die Karten zu groß sind und diese Bandbreite so gefühlt von Döner-Teller bis Pokeball alles drauf ist. Mhm.
Ich denke auch, die Konzentration der Speisekarten war mehr oder weniger der Schlüssel für eine gewisse Grundqualität, die man dann irgendwann jetzt vor 20, 25 Jahren dann ersehen und erwarten konnte. Und ich gehe auch nicht in den Posten bestellen Brot. Also daher, ja. In der Weinbar muss man natürlich auch irgendwo die Grenzen kennen, beziehungsweise die Grenzen dann auch aufweisen. Und ich kann mir vorstellen, dass dieses wieder auf Augenhöhe zu kommunizieren mit dem Gast, was der Gast ja auch möchte, man möchte ja einen Partner dann letztlich auch in dieser Dienstleistung, dass das mehr oder weniger auch ein Schlüssel in Richtung der Anerkennung des Berufsstandes wieder ist. Ich mag den Berufsstand ungemein, weil man hat mit schönen Dingen zu tun. Und das ist, andere haben ganz viel mit Kram oder natürlich haben wir auch Stress oder hat man da auch Stress. Aber eigentlich, Leute kommen, sind positiv gestimmt, sind dann noch positiver gestimmt, wenn sie gehen. Man hat eigentlich mit nichts Negativem. Und das, glaube ich, ist sehr, sehr bereichernd. Daher kann ich eigentlich auch nur für die Gastro sprechen.
Ich verstehe das auch oft nicht, warum man so ein Ding. Jetzt stell dir mal vor, da gibt es immer die Leute, die profilieren sich mit Arbeit. So, dieser Beraterstand ist ganz oft so, dass die sagen, ja, es ist geil, ich bin geiler als du, weil ich arbeite in der Woche mehr Stunden und verdiene noch mehr Geld. So, also das ist schon mal irgendwie komisch, aber ja, okay, ist halt so. Kann einer mitrennen. Aber dann noch, das stimmt, was du sagst, so mit schönen Dingen arbeiten. Ich meine, was machen Berater am Ende des Tages? Und sie, also Unternehmensberater schreiben irgendwie Schedules, damit diese Firma dann mit weniger Mitarbeitern auskommt, weil es um die Gewinnmaximierung geht. Mhm. In den meisten Fällen ist das eben so. Oder Effizienzmanagement oder was weiß ich, wie das alles heißt. Und das finde ich zum Beispiel nicht so schön. Ne? Mhm. Man ist super für die Firma und dann größere Gewinne, aber da hast du zum Beispiel nur immer mit Stresssituationen zu tun. Und ich glaube, da muss man ein eigener Mensch dafür sein. Es ist aber viel angesehener in der Gesellschaft, als in einer Bar oder in einem Restaurant zu arbeiten. Und das verstehen hat, wie das gekommen ist. Was ich meine.
Ja, und also um das Ganze noch mal eins zurückzudrehen. Ich glaube auch, dass so diese negative Konnotiertheit und diese andere Art der Umgangsform, dass das auch mit der Grund ist, wieso sich manche nach wie vor schwer tun, mit dem Sommelier offen zu kommunizieren. Mhm. Also weil man einfach auch dann auch von der Gastseite umgekehrt, dass da irgendwann mal ein Erlebnis gab, wo man sich dann irgendwie blöd gefühlt hat oder schlecht gefühlt hat und dann so wie ein geschlagener Hund so davon so ein bisschen das noch nachwirkt. Und das ist ja auch sowas, was wir jeden Tag versuchen, so ein bisschen die so ein bisschen auszumerzen und da den Druck rauszunehmen. Und das ist, glaube ich, mal für alle Seiten total wichtig, mal einfach so ein bisschen durchzuschnaufen. Wie für die ganze Gesellschaft.
Ich fand das ganz witzig. Ich hatte mal in der Schule gibt es das so, dass die Eltern in die Schule kommen und erzählen halt den Kids, was irgendwie die Berufe sind so im Allgemeinen und versuchen dann halt da Lust darauf zu machen, dass die halt so eine Grundorientierung dann irgendwo finden. Und dann bin ich bei meinem Sohn in die Schule gekommen und da kam so ein Mädchen raus, hat mit einem anderen Mädchen geredet. Und ich war, also bevor ich bei der ersten Klasse rein bin, und hat gefragt, na, was ist der Nächste? Also vom Tristan, der Vater, was ist der? Er ist Kellner. Da war es dann auch so. Und ich bin dann da auch rein, also schon so dieses Bewusstsein dafür, bin dann auch rein, habe dann eben auch angefangen, ich bin Kellner, habe dann aber so ein bisschen aufgezählt, welche Möglichkeiten ich habe und dass ich halt das und so und mit Wein und... Und mittlerweile, also dann am Ende des Vortrages, das ging dann irgendwie 20 Minuten, dann hätte ich da Unterschriften einsammeln können und sagen können, alle Kellner. Also weil es eigentlich ein Beruf ist, der alle Möglichkeiten bietet und wo man so viele Facetten auch hat. Und ja, bei anderen Berufsständen, keine Ahnung, wenn du Arzt bist, dann kommen Leute zu einem und tragen ihre Probleme zu einem. Oder wenn du Anwalt bist. Also man hat mit Negativen zu tun. Bei uns kommen die Leute und sind alles irgendwie schön und alles irgendwie fein.
Und also ich kann das nur aus eigener Erfahrung sagen, es wird ja irgendwie, meine Eltern machen Gastronomie und das ist, meine Familie macht eine Generation Gastronomie und ich wollte dann eigentlich immer so Koch werden und fand immer Koch so ganz toll und habe auch so als Kind immer zu Hause gerne gekocht, bis ich das erste Mal in der Küche gearbeitet habe und dann so festgestellt habe, ist eigentlich im Service viel geiler, da kannst du mit Leuten reden, du kannst die ganze Zeit spazieren gehen, du stehst nicht irgendwie auf deinen 1,5 Quadratmeter und schnippst irgendwie ein Kilo Schnittlauch.
Aber man braucht, glaube ich, auch Ausgleich. Was ist euer Ausgleich? Also, Willi, du machst viel Sport, oder?
Ja.
Was für
Sport? Ich mach viel Sport. Ich mach CrossFit.
Was machst du?
CrossFit.
Was ist das?
Das ist so ein... So eine Art, wie sagt man da?
Sekte.
Functional Training. Das ist so eine Mischung aus Krafttraining und Cardio.
Okay.
Das sind so Elemente aus dem olympischen Gewichtheben dabei. Da sind viele Gymnastikelemente dabei. Und da lernt man halt so ein bisschen an seine körperlichen Grenzen zu gehen und dann einfach weiterzumachen. So. Ich sage immer so ein geiles Beispiel, da lernst du, okay, du machst halt mal ein Training, mach 100 Klimmzüge. Sag, wie soll ich 100 Klimmzüge machen? Ich kann nicht mal 10. Sag, ja, wir haben eine Stunde Zeit, mach halt.
Und dann machst du 100 Klimmzüge?
Ja, aber natürlich, aber nicht an einem Zug halt.
Ja.
Und dann versuchst du halt irgendwie so in die Routine zu kommen und dann machst du halt einen und dann denkst du so 48, scheiße, alles tut weh, aber schaust auf die Uhr und sagst, du hast eine halbe Stunde, also mach halt weiter. Ja. Und dann springst du nochmal ran und ich finde, das Training bringt mich auch im Alltag immer weiter.
Weil ich glaube auch mental. Okay,
alles ist scheiße und es geht nichts mehr. Und du denkst halt, ja, mach halt noch ein Burpee. Steh auf und mach noch einen. Und dann machst du halt noch einen. Und das hat mich schon ein bisschen, ehrlich gesagt, mental echt weitergebracht. Auch, ja. Und das ist ein super Ausgleich für die ganzen, für alles, was du mit nach Hause nimmst, so von der Arbeit. Mhm. Kannst du rausschwitzen. Ist toll. Man muss halt nur, glaube ich, im Alter so ein bisschen aufpassen. Also ich rede jetzt vom Alter. Ich bin noch nicht alt. Aber ob an gewissen Dingen ist halt bei CrossFit ein bisschen das Problem, dass immer Ego mitspielt. Mhm. Und dann ist halt geiler, wenn du ein Clean, also das ist ja so ein blödes Begriff, oder wenn du halt so Übungen, Kreuzheben zum Beispiel, ist halt geil, wenn du dir 200 Kilo drauf schnallst und dann so mit 200 Kilo das probierst. Das geht aber meistens nicht mehr, was er dann der nächste Tag zeigt, nicht? Weil halt alles wehtut. Und dann musst halt so ein bisschen weniger drauf machen, was keiner gerne mag natürlich, aber ja, ist halt auch so immer ein Kampf mit dem eigenen Ego. So. Mhm. No Ego steht an jeder CrossFit-Box-Tür, glaube ich. Das ist das Wichtigste. Aber cool. Er bringt einen weiter, super. Und mit Johannes gehe ich nicht gern Radfahren, weil er so ein richtiger, also ich fahre auch gern Rad, aber nicht mit Johannes, weil Johannes so ein richtiger Ehrgeizler ist beim Radfahren.
Echt? So Langstrecke dann irgendwie
er fährt
einmal durch Amerika?
Messer zwischen den Zähnen.
Ich mag das ganz gerne, wenn man so, ich glaube, der Trainer von Marco Pantani hat das mal gesagt, dass Pantani sich immer gerne bei Anstiegen zurückfallen hat lassen, um dann so in die schmerzverzerrten Gesichter seiner Konkurrenten zu gucken, wenn er vorbeifährt. Und ich muss sagen, das mache ich auch sehr gerne.
Mal schauen, ob sie diese Saison gewinnen.
Wie oft? Also jeden Tag zur Arbeit oder jedes frei?
Jeden Tag zur Arbeit in der Regel und also jetzt natürlich so wie heute nicht ekelhaft und mit den, ist auch ein bisschen glatt gewesen mit den, und dann ist mit den Rennradreifen auch schwierig. Na, aber ich versuche so, ist halt schon sehr zeitintensiver Sport, aber jetzt ab Frühling ist eigentlich immer am Wochenende einmal eine große, also irgendwas zwischen 70 plus, 70 bis 100 und unter der Woche, es geht hier ganz gut, so die Grunewald-Runde ist von der Freundschaft, Grunewald-Retour sind knappe 45 Kilometer und das hat man dann auch mit Duschen und Dehnen in 2 Stunden erledigt und das geht eigentlich immer ganz cool vor der Arbeit.
Cool.
Und das versuche ich dann so.
Tust du Stunden dehnen oder was?
Was soll für mich jetzt gestehen? und das versuche ich so ein-, zweimal die Woche irgendwie zu machen. Mhm.
Also gerade in diesen komprimierten Stressphasen, danach dann so einmal den Kopf mehr oder weniger freipusten durchs Fahrradfahren, ist, glaube ich, genau. schon
ich habe das früher aus dem so Anfang, als ich mit dem Rennrad angefangen habe, auch immer gerne nach der Arbeit gemacht, aber es ist dann irgendwann so, es ist in der Nacht das Ganze zu machen, ist dann schon so.
Ja, besoffen Rad zu fahren, scheiße.
Ja, das ist halt schon so ein kleines Selbstmordkommando. Also ja. Merkt man dann auch selber relativ schnell. Ja. Es sind dann schon so gerade... Grunewald selber ist dann okay, Also außer, dass er wirklich im Pech und die rennt ein Wildschwein rein. Mhm. Aber so die Stadt in der Nacht, das ist ein Horror. Also es ist, wenn du dann irgendwie in der Kantstraße dich irgendwann mit dem 80er überholt, dann merkst du halt auch, was los
ist. Ist Berlin cool? Also weil sie jetzt gerade mit Stadt und, also kommt ihr beide nicht aus der Großstadt? Aber ist der Berlin so eine...
Ja, ich finde Berlin super. Also sonst, glaube ich, würde ich es auch nicht, so lange aushalten. Aber ich finde, ich mag das sehr gerne, dass es so ein Konglomerat aus Dörfern ist und Mitte ganz anders ist wie Charlottenburg, ganz anders ist wie Kreuzberg, ganz anders ist wie Neukölln. Und auch so im Umland, wenn es Richtung Potsdam rausgeht, eine ganz andere Topografie ist als, keine Ahnung, nach Biesenthal, wenn man irgendwie rausfährt.
Und würdet ihr die Bahn nochmal in der Freundschaft aufmachen? Würdet ihr die Freundschaft nochmal in Mitte aufmachen? Oder?
Ja, definitiv.
Echt? Also Standard, nicht Kreuzberg oder.
Na, aber das Geile ist bei uns, wir haben keine Nachbarn. Es gibt bei uns herum niemanden, der sich wegen Lärm beschwert, niemand, der sich irgendwie drüber aufregt, dass wir die Tische am Abend nicht perfekt auf Linie zusammengestellt haben.
Obwohl du das aber auch nicht so aussuchen kannst. Nicht? Also in Berlin bist du halt mal auf Immobiliensuche und dann kannst du natürlich schon sagen, aber das ist uns jetzt zugeflogen durch unseren Geschäftspartner auch.
Und das, was wir hier machen, wäre auch, glaube ich, in Kreuzberg viel, viel schwieriger, viel, viel schwieriger durchzusetzen. Also alleine, dass du das Klientel anziehst, wenn du irgendwie. Das hält sich ja, dieser Urban Myth, dass du im Cotti automatisch ausgeraubt wirst, hält sich ja bis heute hartnäckig.
Mhm. Ist ja auch so.
Und dadurch ist das jetzt hier schon ganz toll. Es ist beschaulich, es ist abends ruhig, manchmal sehr ruhig, was für uns wieder super ist. Und man hat irgendwie eine S-Bahn und zwei U-Bahnen vor der Tür. Also verkehrstechnisch auch Bingo-Bongo angeschlossen.
Es ist wirklich absurd, wenn man sich vorstellt, dass das eine über mittlerweile 4 Millionen Einwohnerstadt ist und wir da im Zentrum nahe des Brandenburger Tors und du oft unter der Woche hier um 23 Uhr ist Totentanz.
Glaube ich, ja.
Also Gott sei Dank nicht in der Bar, aber auf der Straße, wenn du das anschaust. Das ist ein Wahnsinn. Und das ist irgendwie schon auch das Positive an Berlin, weil es halt sehr lebenswert ist. Mhm. Immer noch eine sehr lebenswerte Stadt. Also ich weiß auch nicht, warum sie so viel aufregen. Weil wohnen ja alle noch irgendwie im Zentrum. Nicht? Also in London ist es unvorstellbar, im Zentrum zu wohnen. In New York selbstverständlich noch unvorstellbarer. Paris geht sich auch nicht mehr aus. Und in Berlin wohnen eh alle irgendwie dort, wo sie wohnen wollen. Die meisten haben Patchwork-Familien, 2 Wohnungen, 4 Kinder da, 2 Kinder da. Ja. In der Wohnung in Kreuzberg, der andere die Superwohnung in Mitte. Und dann ist immer das Geschrei groß, was ich oft nicht verstehen kann. Mhm. Was ich ein bisschen nervig finde in letzter Zeit in Berlin ist, dieses Gerede, dass alle so offen sind und alle so super, aber eigentlich leben alle ein bisschen in ihrer Bubble, in ihrer eigenen arroganten und ich weiß nicht so. Also,
aber ich glaube, es ist eine Generation, so ein Zeitphänomen.
Ich finde es nervig, auf einen Kaffee eine Viertelstunde zu warten, wenn ich mir einen selber holen muss. Weil so ein Kaffee kann ich schneller machen. Ne? Also es muss jetzt nicht jeder Kaffee. Und ja, also viel ist ein bisschen komisch. Ne?
Also das glaube ich, ist auch so ein bisschen die Schwierigkeit, dass man sich selbst in seinem eigenen Viertel bewegt und dann auch vielleicht 1 oder 2 andere Stadtteile dann irgendwie noch mitnimmt, aber dann schon sehr unter sich bleibt. Also ich merke es bei mir selber. Ich arbeite in Mitte, ich wohne mittlerweile in Mitte, ich bin dann noch regelmäßig in Kreuzberg und ein bisschen in Prenzlauer Berg und manchmal in Neukölln. Und das war es dann auch in der Regel. Also es ist gerade.
Das ist aber eh schon viel.
Und das ist schon viel. Ja. Und das merkst du halt auch ganz stark so, dass es sich so einkapselt und dadurch auch so eine gewisse Engständigkeit entsteht.
Ich glaube, das ist aber überall, das haben wir in Dresden auch, dass du halt so deine Tangente hast von Arbeit nach Hause und zurück. Und ich war auch mal 2 Jahre nicht in der Innenstadt und so.
Es ist, glaube ich, in jeder Stadt oder sowas, also in meinen Kölner Zeiten auch. Aber Berlin wird das oft mal zugesprochen.
Ich glaube, in Berlin ist es einfach noch viel,
krasser.
Noch viel krasser.
Weil vielleicht, weil die Stadtteile in sich selber so stimmig sind.
Ja, weil die Stadt auch so viel größer ist.
Ja.
Also, wenn wir vorher über das Fahrradfahren gesprochen, würde ich nicht Rennrad fahren, glaube ich, wäre ich noch nie in Marzahn gewesen oder wäre noch nie, wüsste nicht, wo Friedenau liegt. Mhm. Weil es einfach auch so schier unfassbar, so eine unfassbare Flächenstadt auch ist. Mhm. Und das ist halt so, glaube ich, ein ganz großes Thema. Also wir, auch wenn man wieder so auf den gesellschaftlichen Aspekt irgendwie geht, man zeigt ja mittlerweile gern so mit dem Finger auf andere und versteht nicht, warum die Pro oder Contra von irgendwas sind, weil auch niemand mehr mit den Leuten in Kontakt kommt. Mhm. Und sich das alles so in sich, in seinem Grätzl, in seiner Bubble halt dann einfach auch hochschaukelt.
Mhm. In jedem Segment, ja.
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 Also auch so, auch beim Wein, so wie wir vorher gesagt haben.
Wir sind ja Oberbubble.
Ja, und diese, die das ist so eine totale Ende vom Ende der Fahnenstange, was wir machen. Und wenn man dann nicht mehr irgendwie rausgeht und guckt, so was es da sonst noch gibt, dann wird es halt sehr schnell sehr monoton.
Was sind für euch die Lieblings- und die anspruchsvollsten oder interessantesten oder gern gesehensten Gäste? Weil ich glaube, ihr habt ja auch sehr viel Weintourismus, sprich, dass die Leute, wenn man halt die Freundschaft in Deutschland kennt und man in Berlin ist, unbedingt zu euch kommen möchte. Sind das die, wenn ihr die begeistern könnt oder das bestätigen könnt, die Erwartungen? Oder sind es die Stammgäste, die jetzt seit 5 Jahren euch die Treue halten? Oder sind es die, von der Friedrichstraße auf den Prosecco reingesprungen sind und die Tüten irgendwo abstellen? Oder ist das eigentlich egal? Oder sind es Hauptsache
Friedrichstraße, Prosecco gibt es natürlich nicht bei uns. Aber ja, also am wichtigsten sind natürlich die Stammgäste, ne? Die halt immer kommen.
Das ist ein großer Anteil?
Und ich würde mal sagen, schon 70%
okay,
plus. Cool. Und das sind ja auch alles Leute, also Berlin ist jetzt schwierig zu sagen, aber Leute, die halt in Berlin oder hier im Umkreis wohnen und hier arbeiten und gern zu uns kommen. Und das ist auch, wovon wir leben. Und natürlich ist es unglaublich cool, dass man, also wir haben uns damals, glaube ich, als Ziel gesetzt, dass wenn du mit dem Flieger in Tegel landest, damals gab es Tegel ja noch, und du irgendwas mit dem Thema Wein zu tun hast, muss dein erster Weg in die Freundschaft sein. Und ich glaube, ein Stück weit haben wir das geschafft, dass wirklich so der Ort sind, wo man sich mit Weinleuten treffen kann und über Wein reden kann und guten Wein trinken kann. Ja, aber trotzdem sind, also der größte Asset sind die Stammgäste und auf die schauen wir auch am meisten. Und das kommt dann natürlich auch oft bei Google-Bewertungen blöd an, weil dann halt manchmal Touristen reinkommen, die dann auch Erwartungen haben. Und sorry, das muss man jetzt sagen, man erkennt Touristen, die herein wollen und sich mit Wein beschäftigen wollen, oder die herein wollen, weil sie herein wollen. Mhm. Oder eben Touristen, die sich vielleicht herein verlaufen, weil es halt aussieht wie eine schöne Bar von außen. Mhm. Und dann hat man halt vielleicht mal nicht Platz, weil wir halt voll sind und es geht nicht mehr. Oder man kümmert sich dann halt mehr um die Stammgäste. Und dann fühlen sich die Leute dann immer schlecht behandelt und schreiben dann komische Google-Bewertungen. Ich meine, sorry, es ist halt einfach so, dass ein Mensch, der dreimal die Woche kommt und immer Geld da lässt, dass ich auf den mehr schaue wie irgendjemanden, den ich jetzt zum ersten Mal sehe. Und das kann mir auch keiner erklären. Das ist auch so ein Urban Myth, wenn wir da gerade waren. Ja, in der Gastronomie musst du alle Menschen gleich behandeln. Ein Scheiß muss ich. Wieso soll ich einen Mensch gleich behandeln, der, weiß ich nicht, einmal im Jahr kommt und 3 weiße Spritzer trinkt, wie ein Mensch, der 4-mal die Woche kommt und jetzt mal eine Flasche Wein trinkt. Das ist sogar die Deutsche Bahn macht das so. Erste Klasse, zweite Klasse, jede Fluglinie.
Und wenn du regelmäßig fährst, Bahnkomfort.
Ja, Bahnkomfort, richtig. Und auch, es gibt First Class, es gibt Business Class, das kostet halt mehr. Und wenn einer mehr ausgibt, dann wird er auch besser behandelt. Und das kannst du natürlich nicht im Vorhinein sagen und das will ich auch nicht im Vorhinein sagen. Zahl für die Flasche mehr, bekommst du einen besseren Service. Nein, aber wenn sich das herauskristallisiert, dass sich einer hier wohlfühlt und dass er oft kommt, dann ja, habe ich mit dem ein besseres Verhältnis wie mit anderen. Und ich glaube, das ist natürlich. Und das ist, soll jetzt nicht snobistisch rüberkommen, ich hoffe, das tut es nicht. Aber ich glaube, das ist eine ganz natürliche Handlung und wir müssen uns freimachen von allen anderen Gedanken.
Und vor allem ganz toll ist dann immer so der Punkt, wenn du wenn du erkennst, dass sich jemand, dass jemand zum zweiten, zum dritten Mal da ist und den dann wieder erkennst und da kommt dann immer so zack, wahnsinnig viel zurück, wenn du einen Gast, der ein oder zweimal da war, nicht mehr fragen musst, ob der stilles oder prickelndes Wasser trinkt. Wenn dir vielleicht sogar noch einfällt, was der vor 8 Wochen, als er das letzte Mal hier saß, für eine Flasche Wein getrunken hat und dann das Gespräch damit beginnst, so, ob ihm das letzte Mal der Neuburger von Weingut Schönberger gefallen hat. Und wenn er sagt ja, dann sagst du, dann habe ich was da so ähnlich ist und draufkommt. Und sich dann dadurch so die Bindung entsteht, das ist eigentlich so wie so diese Verliebtheitsphase in einer Beziehung, die ganz, ganz toll ist. Und das ist ein ganz, ganz tolles Gefühl bei uns, dadurch, dass wir das zum Glück sehr regelmäßig erleben dürfen.
Ja, die Wasserfrage werde ich nie verstehen. Ich bin der schlechteste Wasserkellner der Welt.
Ja, im Stammgäste trinken seit 5 Jahren das gleiche Wasser und die fragen jedes Mal still oder prickeln. Ich kann das nicht. Ich weiß noch, wenn er mich fragt, was haben wir vorletzten Donnerstag für den Champagner getrunken? Kein Problem, weiß ich alles. Wein merke ich mir bis über 2 Jahre, glaube ich. Aber Wasser ist für mich erkennen, eine Frage, wollen Sie still oder prickeln, bin ich überfordert. Ja. Manchmal sitze ich da und dann tritt mich die Lu, sag was, weil ich denke mir so, was will ich eigentlich einfach ein Wasser sein? Das ist ja lustig, das spritzig ist aber nein, das ist Wasser. Ja,
also, daher kommt da, von dem her gibt es das Medium-Wasser.
Das ist immer richtig.
Medium. Nein, das Medium-Wasser kommt, glaube ich, wirklich genau von dem. Still oder prickelnd Medium, so in der Mitte.
Kopf in der Weinkarten und willst fundamentale
Entscheidungen treffen.
Und dann kommt, wollen Sie spritzig oder still? Alter, was ist? Also, wenn man raucht. Schenk einfach ein. Ja, die Wasserfrage.
Google-Bewertung, also ist das ein Thema oder weil ihr es gerade angesprochen habt, weil ich finde, es ist so ein, mehr oder weniger eine Unart, es ist trotzdem eine Gegebenheit unserer Zeit. Ich will jetzt gar nicht, ob das jetzt irgendwie wichtig ist oder nicht wichtig ist, aber vielleicht den Bogen spannen zu sonstigen Bewertungen. Ziehen für euch irgendwelche Weinbewertungen, also irgendwie Parker-Bewertungen, also Videofallschaft oder ist es sowas von scheißegal, findet ihr es gut, findet ihr es schlecht, würdet ihr Stammgästen empfehlen oder Kollegen oder als Erstorientierung oder?
Also über Parker-Bewertungen ärgere ich mich meistens, weil wenn so Geschichten, die man das selbst irgendwie das Gefühl hat, man hat es entdeckt und die hat ja auch noch irgendwie eine ordentliche Menge irgendwie beziehen können und dann kommt Parker und haut 99 Punkte raus und zack, geht nicht mal der Preis rauf, aber du bekommst halt statt 30 Flaschen nur mehr 6. Da kotze ich immer im Strahl.
Aber sind die Weingüter nicht meistens auch oder die Hände auch so, dass wenn du halt immer die 36, 60, 200 Flaschen bestellt hast, dass sie dann ja, schon die Kundentreue sehen
ja,
dabei?
Ja, aber da bekommt dann auch der Händler, also da muss ich den Händler auch auf den Schutz nehmen. Da bekommt dann auch der Händler viel weniger, weil die Märkte, weil sich ganz andere Märkte erschließen ab einem gewissen Ding. Also so ein konkretes Beispiel hier ist zum Beispiel Embinate, hier die Teneriffa-Geschichte, wird seit Jahren von Parker so extrem hofiert, dass irgendwie der Einstiegswein 93 Punkte hat und dann geht es halt rauf bis auf 99 plus. Und da wird da einfach auch die Mengenverteilung geringer. Und sonst, also so mit Google-Bewertungen, das ist halt immer so ein zweischneidiges Schwert. Ich finde das Wir versuchen das auch beide so auch so ein bisschen zu entzerren und dann wirklich so grandios boshafte Bewertungen machen wir auch öffentlich, was dann auch ein öffentliches Forum und posten das dann auch immer gerne auf Instagram und machen uns dann auch so ein bisschen drüber lustig, weil es dann schon meistens aus so einer ganz komischen Intention rausgeschrieben und
eigenem Unmut oft.
Ja, und das liest man dann auch und das hat dann auch ganz oft nicht mit der jeweiligen Gastronomie zu tun, sondern mit dem Tag davor oder mit dem beschissenen Gespräch, das man gerade führen musste am Tisch oder dass die Begleitung entsitzen hat lassen. Und das schlachte ich dann schon auch gerne aus. Aber ansonsten juckt es mich relativ oder haben wir uns den Luxus erarbeitet, dass wir uns nicht drum kümmern müssen.
Ja. Umgekehrt arbeite ich schon gern mit Bewertungen, also weil oft ist ja so, wenn du jetzt bei Wein
einen stringenten Verkoster hast, weißt du in etwa, was du stilistisch von einem Wein, den du noch nie vorher probiert hast, erwarten kannst. Mhm. Ist er dick, ist er nicht dick, in welche Richtung geht das? Deshalb finde ich Punkte ganz praktisch, ehrlich gesagt, wenn es ein inflationär ist. Und ich finde, mittlerweile haben wir zu viel Git, also kennt sich ja keiner mehr aus, wo, wie viele Punkte, keine Ahnung. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, also wenn wir so bei Google und so sind, ich benutze das selber gern. Wenn ich so ich bin ein flexibler Reiser und ich reise dann auch so zwei Tage dorthin, und da muss kurzfristig irgendwie was buchen, also sei es auch Hotel oder so, dann gehe ich oft nach Bewertungen, weil meistens ist es halt schöner und besser. Aber ich lese die Bewertungen auch durch und man kann ja herauslesen, ist da jetzt einer angepisst und will dem Betrieb absichtlich was Böses oder ist es gerechtfertigt? Und wenn es gerechtfertigt ist, muss ich auch sagen, also wenn bei uns jetzt eine gerechtfertigte Ein-Stern-Bewertung kommt, die wir natürlich noch nie hatten, aber dann nehme ich mir das schon zu Herzen und versuche es dann in eine positive Richtung umzusetzen. Aber was ich noch nie gemacht habe, weil das ist verschwendete Zeit, auf so ein Ding zu reagieren.
Also da irgendwas
auf Google drunter zu setzen, mich da recht zu fertigen. Also sorry, das steht drin, sollen alle schreiben, was wollen. Aber das ist für mich verlorene Zeit. Mhm. Das ist für mich wichtiger, okay, also zu sehen, ist es wichtig, ist es nicht wichtig. Wenn es nicht wichtig ist, abgehakt, mir scheißegal. Wenn es wichtig ist, gehe sofort zum Team und sage, okay, was ist da passiert und was kann man daraus lernen und besser machen. Mhm. Aber wenn ich da was zurückschreibe, habe ich schon wieder Zeit verloren. Das
ist ja auch ein Konflikt, den du nie gewinnen wirst. Also wie im Social-Media-Bereich, wenn du da anfängst zu diskutieren, du wirst ja nie gewinnen.
Ja, das ist halt, wie gesagt, du hast schon verloren. Abhaken, Krone richten, weitermachen.
Ja, genau. Du warst jetzt gerade in Südafrika.
Ja.
Wie oft könnt ihr reisen? Also weil ich finde das immer so ein bisschen skurril, dass natürlich von uns erwartet wird, dass wir schon in jedem Weindorf waren von den Flaschen, die wir irgendwo auf der Karte haben, was rein technisch ja fast gar nicht möglich ist. Auf der einen Seite reisen wir natürlich auch gerne, nehmen sehr viele Emotionen von dort mit, lassen uns prägen. Aber wie oft kommt ihr raus aus Berlin? Jetzt ist Berlin natürlich weit weg von Kernmosel.
Das ist der größte Nachteil an Berlin. Das wirklich, also es liegt sowas von beschissen auf der Landkarte.
Ich finde das den größten Vorteil von Berlin, weil sobald du nämlich an einem Weinbaugebiet dran bist, dann bist du ganz stark schon daran limitiert. Mhm. So, keiner will in der Pfalz eine große Moselkarte haben, sondern da brauchst du vor allem Pfälzerweine und vor allem die Geschichte. Keiner will ins Burgenland fahren, um dann nur deutsche Rieslinge zu saugen.
Aber ist das nicht eine Frage dann letztlich auch der Qualität der Karte? Weil wir hatten zum Beispiel nie die Nachfrage nach Sachsenwein, obwohl wir im Kern-Sachsengebiet waren, mehr oder weniger in Dresden. Weil
Sachsenweine an der Gurte.
Ja. Aber ganz ehrlich, da glaube ich auch so, dass eben Sachsenweine auch von der ganzen Reputation da noch ganz, ganz weit hinterm Potenzial stehen. Aber
du bist schon sehr, sehr höflich und politisch.
Nein, weil ich es auch gut finde. Also hier so
Future.
Ja. Grüße gehen raus an meinen Freund Conny Boudros von der Saale Hunsdruck.
Bussi, Baby. Bussi.
Aber da ist dann schon automatisch dieser Lokalkolorit, der dann immer mitspielen muss. Und das ist bei uns, also wir sind dadurch auch schon relativ befreit, sage ich mal. Mhm. Und ansonsten mit der Reiserei, also das machen wir automatisch, dass wir unsere Urlaube ein Stück weit danach legen, um zu gucken, gibt es da irgendwie was weintechnisch spannend sein kann. Also hier so die Teneriffa-Nummer, da habe ich schon meinen Urlaub, da habe ich schon geguckt, wo kann man im Januar hinfliegen, wo es warm ist und wo gibt es dann auch noch Wein und dann so diese Schnittmenge, da bleibt dann auch nicht ganz so viel über, plus dann irgendwie weniger als 4 Flugstunden und
ist auch immer zweischneidig. So. Ich meine, wir können jetzt ein bisschen mehr reisen, weil wir eben gesagt haben, ein bisschen mehr ins Unternehmertum und man muss nicht immer 100% jetzt hier hinterm Tresen stehen und außerdem können wir uns auch ganz gut abwechseln, Shelley und ich.
Mhm. Einer muss immer da sein bei euch, oder?
Muss ist gar nichts, aber wir fordern es von uns, dass,
einer da ist, ja. Und ich muss auch sagen, dieses Jahr habe ich eine Woche länger Urlaub gemacht, als die Bar zu war. Mhm. Also es waren schon alle da, die Bar war offen und ich war nicht da. Und ich kann dann, das ist wirklich, weiß nicht, was das für Krankheit ist, aber ich kann dann nicht so gut schlafen.
Ist so.
Ja, wenn ich nicht schlafen? In der Bar bin und die Bar ist offen, kann ich nicht so gut schlafen, wie wenn, weil es gehen mir immer Gedanken durch den Kopf. So.
Ja.
Immer, was passiert gerade, wie geht's denen, schwimmen die nicht, ist irgendein Ghost da, der jetzt unbedingt mit mir plaudern wollte oder so. Also das sind komische Gefühle, die man da hat. Das ist so FOMO, wenn man so schön sagt, Fear of Missing Out. Ja, und aber ja, Reisen ist wichtig für Emotionen, hast du eh gesagt. Auf der anderen Seite muss man auch immer aufpassen. Ich habe mir ein bisschen abgewöhnt in letzter Zeit, in Reisen zu posten, weil das ist auch wieder so gesellschaftlich. Oh, ist er schon wieder weg? Geht's dir zu gut? Musst heute schon wieder nicht arbeiten? Und oh ja, ihr seid ja nur unterwegs. Auf der einen Seite verlangen die Gäste, dass du jedes Jahr in Bordeaux bist und das alles verkostest, weil wenn du das nicht warst, bist du kein toller Sommelier. Mhm. Aber wenn du dann dort bist, sagst du, ah ja, braucht er mal wieder nicht arbeiten, ist er schon wieder unterwegs.
Und gegessen hat er auch noch.
Was macht jetzt eigentlich von mir? Ja. Also, es ist immer zweischneidig, aber trotzdem, ich liebe Reisen und in Reisen schöpfe ich auch die meiste Energie und Kreativität. Du kannst dir dann deinen eigenen Betrieb so ein bisschen in Vogelperspektive anschauen, du bist dann im Hamsterrad. Und meistens kommen wir beide zurück relaxed und motiviert und auch mit neuen Ideen, die wir dann auch immer umsetzen, wie wir es gesagt haben, zu 30%.
Ja. Und was das Tolle ist, da glaube ich, kann ich für uns beide sprechen, ich arbeite wahnsinnig gern. Wir arbeiten wahnsinnig gern. Also es ist schon so, dass ich mich jeden Tag freue, auf Arbeit zu gehen.
Das kann keiner verstehen. Also ich habe ja ganz oft, als ich die Weinbar ab oder ihr überlegt habt, dass ich die Weinbar abgebe, habe ich immer verargumentiert, ich gehe halt in der Tat jeden Tag gerne zur Arbeit. Aber ich möchte den Punkt nicht erreichen, dass es nicht so ist. Und deswegen ist jetzt ein ganz guter Zeitpunkt. Und es kann keiner verstehen, dass man wirklich jeden Tag gern zur Arbeit geht. Also klar gibt es mal einen Tag, wo du einen dicken Kopf hast, weil du einen Tag vorher irgendwie vielleicht viel probiert hast.
Ja, dann hast du so, ja.
Irgendwie, das ist klar, Beine, aber ja, dass man sich auf die Arbeit freut und dass man eben manchmal auch 7 Tage in der Woche lebt und nicht nur 2 Tage lebt und 5 Tage darauf hin. Also ich finde es teilweise bei den Medien, wenn du das Radio anmachst, sagt man, ey, heute schon Mittwoch und ja, und noch 2 Tage und dann. Also wo das mehr oder weniger als Strafe dargestellt wird, dass man arbeitet. Also ich bin da voll
oder eben auch so im Januar schon der Kalender, wenn man sich am besten die Urlaubstage legt, um so viel wie möglich frei zu bekommen. das ist so ein ganz, ganz schwieriges, so ein ganz schwieriges Sentiment. Ich habe auch so ich kämpfe auch persönlich so ganz, ganz viel damit mit so einer 4-Tage-Woche oder so, weil ich mir immer denke, so ist natürlich irgendwie toll, so 3 Tage für mich zu haben, aber ich denke mir dann immer selber, schon 3 Tage ist dann schon viel. Und dann kommt ja auch so bei uns mit dazu, also wir sind halt schon auch so assimiliert, wir geben halt dann auch 3 Tage Geld aus
und verdienen nur einen Tag weniger Trinkgeld, einen Tag mehr auszugeben.
Ja. Und dann ist
so finanzieller Super-GAU.
Ist in der Tat so. Also ich finde es auch schön, dass wir in der Branche auch in der Branche gerne selber sind. Also gerne ausgehen, gerne selber in Gastronomie gehen, gerne
über den Verhältnissen leben.
Das ist in der Tat auch ein Riesenproblem, finde ich, in unserer Branche. Zum einen, weil wir Sachen natürlich auch gern konsumieren, Sachen auch manchmal uns leisten, die vielleicht nicht so unserem Budget entsprechen. Daher, man muss dann so seine Grenzen selber immer so ein bisschen.
Ja, aber ich bin kein Sparer und war noch nie ein Sparer. Und wenn man auch sieht, was so passiert, also vor kurzem gab es wieder einen Horrorunfall von einem Bekannten und Freund und so, Gott sei Dank über den Berg, aber ich meine, er ist gleich alt wie ich und dann denke ich mir, wenn ich jetzt weggehe und ich kann mir den Morasche leisten, den ich ja ewig trinken wollte, obwohl ich mir eigentlich nicht leisten kann, aber es ginge, warum soll ich dann darauf verzichten? So, also, und ich denke mir, du musst, also, ich lebe schon so, dass ich mir denke, so, also nicht jetzt, dass jeden Tag der Letzte sein könnte, aber ich bin jetzt keiner, der die ganze Zeit Euro zählt oder am Geld sitzt. Ich finde, das sind auch langweilige Menschen. Die Sparer, mit denen habe ich noch nie einen Spaß gehabt.
Also ich glaube, wo man halt schon aufpassen muss, ist dann, was bei uns in der Branche leider auch oft und viel zu oft passiert, dass man so versucht, mit seinen Gästen mitzuhalten. Und das ist auch ein Krieg, den man nicht gewinnen kann. Und das ist auch so eine ganz wichtige Nummer, die man, je früher man eben mitbekommt und lernt, auch die wichtiger ist. Das ist gerade, was so Schmuck, Uhren und die ganze Geschichte betrifft, sobald das dann zu offensichtlich drüber wird, das ist dann meistens so der erste Schritt im Abgrund.
Hm. Trotzdem interessant, dass von uns oftmals auch nicht erwartet, aber gern gesehen wird, dass wir uns auch oft auskennen. Also keine Ahnung, Uhren, Kugelschreiber, Schmuck, Klamotten und zumindest auf einer gewissen Ebene damit mit kommunizieren können, was ja auch Spaß macht manchmal. Also wieder auch eine gewisse kulturelle Grundfundierung haben.
Also da bin ich total bei dir. Aber sobald dann das ist aber dann schon was anderes, sich irgendwie damit zu befassen. Mhm. Als sich dann irgendwie als einen Kredit aufzunehmen und sich irgendwie eine Rolex am Arm zu knallen.
Mhm. Wo wäre eure preisliche Grenze nach oben beim Wein? Also wo ihr sagt jetzt, boah, Alter, weil du gerade Branche gesagt hast.
Ich trinke eigentlich gar nicht gerne Branche, ist mir schon
eingefallen. Aber habt ihr irgendwie, wo ihr sagt, keine Ahnung, das würde ich nie für Wein bezahlen, also sowohl in der Gastro, also sprich für den Laden selber. Jetzt habt ihr gerade ein recht prominentes Beispiel, als eben auch, wenn wir selber ausgehen oder, also sowohl nach oben als auch nach unten. Also ihr würdet nie einen Wein unter 5 Euro saufen und aber auch keinen für, oder gibt es sowas nicht?
Also ich glaube schon, dass 5 Euro so die Grenze ist, wo das gut wird und unter 5 Euro leidet.
Qualitativ oder ethisch?
Eines von beiden.
Ja.
Oder beides. Und nach oben ist es immer eine Taggeldgeschichte, also keine Ahnung.
Ich glaube, wenn man was probieren will und das geht gerade, dann, und wenn man halt auch den Preis kennt, ja, also wenn man jetzt weiß, das ist Faktor 6, dann würde ich es wahrscheinlich nicht nehmen, aber wenn ich merke, es ist interessant kalkuliert.
Wenn man merkt, ich sehe hier so einen viel zu günstig kalkulierten Romane Conti für, keine Ahnung, irgendeinen
absurden Preis, aber es ist dann günstiger als sonst überall.
Und dann steckt man die Köpfe zusammen und
guckt, dann rechnet man sich aus, wo kann man im nächsten Quartal sparen, dass sich das jetzt ausgeht. Ja, also Situationen, die passen, glaube ich, muss man mitnehmen. Sonst, also ich habe mich bis jetzt im Nachhinein immer geärgert, wenn ich irgendwas nicht gemacht habe, wonach mir gerade war und was eventuell ging. Ja, also ich habe mich immer geärgert. Und umgekehrt, ich war heute, wenn ich zurückdenke, die schönsten Erinnerungen, wenn ich genau so einen Scheiß gemacht habe, wenn ich mir denke, oh, das geht sich hinten und vorne raus. Aber machst du, also das ist dann immer so ein schelmisches Grinsen. Und ja, und das sind, glaube ich, auch Geschichten, die man gut erzählen kann. Und ja, das ist, finde ich immer lustig.
Es kann wirklich nicht sein, dass wir hier einen Wein, nein, noch besser einen Sommelier-Podcast machen und wir trinken keinen Riesling. Also egal, welche Probe man hat, sollte mindestens ein Riesling wahrscheinlich dabei sein. Und wenn einer, dann einer wie dieser. So in unserer Suche nach Idealen oder wenn wir Weine probieren als Sommeliers, dann sind wir meistens auf der Suche nach einer gewissen Art von Perfektion. Da fragt man sich natürlich beim Riesling, also die Rebsorte, die so unfassbar viele Gesichter, so unfassbar viele Facetten hat, was ist da ein perfekter Riesling? Ist es einer, der richtig auf der Zunge kratzt? Ist einer, der richtig säurelastig ist? Ist das einer, der richtig fettschneckig ist? Ist das einer, der ausladend, opulent oder wahnsinnig fruchtig ist? Ist das einer, der eher steinig wirkt, so als würde man so zwei Steine aneinander schlagen, den Steinstaub mit der Nase aufsaugen? Oder ist es ein Riesling, der in die kräutrige Richtung geht? Ich glaube, ein Produzent, der es in der Tat schafft, die Facetten des Rieslings in eine Flasche zu bannen, ist Theresa Breuer vom Weingut Georg Breuer in Rüdesheim im Rheingau. Legendär ist ihr Schlossberg, ihr Nonnenberg, Weine, die für die Ewigkeit gemacht sind, Weine, die eine wahnsinnige Attraktivität, aber eben auch einen gewissen Tiefsinn haben. Und ich würde aber jetzt hier in dieser Runde, wenn man mit Freunden zusammensitzt oder wenn man einen extrem anspruchsvollen, aber trotzdem einen nicht zu fordernden Wein probieren möchte, ihren Terramontosa aufmachen. Das Interessante ist, dass die verschiedenen Partien bei Breuers singulär ausgebaut werden und erst im letzten Moment wird mehr oder weniger entschieden, was als Lagenwein abgefüllt wird oder was in diesen Terramontosa geht. Also die Erde der Berge oder der steile Berg, ganz frei übersetzt, kommen dort auch nur die Steilhangpartien der Krüdlagen in Rüdesheim und in Rauental von den Phyllitböden, den Lehmböden, dem Quarzschiefer in diesem Wein zusammen. Ich mag diese präsente Nase, die so an Weinberg für sich, an Limette, an Aprikose erinnert. Und ich mag diesen Zug am Gaumen. Die Frische, die Tiefe, die Charakteristik, aber eben auch diesen leichten Schmelz, dieses mineralische Wechselspiel von Frucht und Säure. Die Finessen, die Komplexität, die Würze. Ein Wein, der perfekt zu sein scheint, der irgendwie alles kann. Und normalerweise kommt der Terramontosa auch immer aus den Rüdesheimer Lagen. Seit 2019 gibt es die ein oder andere Partie aus den Lorcher Lagen, die durch die Auflösung des Weingutes Altenkirch ins Haus Breuer, ich glaube das sind um die 7 Lage, übernommen werden konnten. Das Schöne ist dabei, dass der Wein schon ganz klar zeigt, in welche Richtung die Lagenweine im Hause Breuer gehen. Dass sie nicht wie die Gutsweine oder teilweise die Ortsweine eher versuchen, die attraktive Seite des Weingenusses zu präsentieren, sondern den Anspruch und die fast theatergleiche Intensität, die man nur bei dieser Art der High-End- und High-Class-Weine findet. Vielen lieben Dank, liebe Theresa, für dieses unfassbare Weinerlebnis. Das, und das finde ich ganz besonders, mehr als erschwinglich ist. So, das war's mit dem Riesling. Ich werde mal zurück zu den Jungs.
Seid ihr Team Korava?
Bitte?
Seid ihr Team Korava?
Sparkling Korava. Der Schaumwein Korava ist so geil. Ich habe auch einen zu Hause. Meine Freundin trinkt gern.
Ja, ich habe nie ausprobiert.
Meine Freundin, ich zeig's dir gleich. Es ist bombastisch. Meine Freundin trinkt wahnsinnig gerne Sekt und Champagner. Ja. Aber halt dann eben nicht eine ganze Flasche. Und mit dem normalen Stopper, dann ist es auch nach 3 Tagen auch durch. Und mit der Sparkling-Geschichte kannst du so eine Flasche Sekt über 3 Wochen. Kein Problem.
Irre.
Und es ist so super.
Für normalen, weißt du, wir sind eher nicht so eine Verkostweinbar, dass man jetzt sagen, man braucht das unglaublich große glasweise Angebot. Wir haben eher ein kleineres Angebot, wechseln aber häufiger. Aber wir sind eher, ich glaube, wir verkaufen weit mehr als die Hälfte, machen wir Flaschenumsatz. Also,
ich finde das so?
Wow, okay.
Ich finde es auch toll, auch wenn ich in ein Lokal gehe, wie wir jetzt sollten, da irgendwas, um zu probieren. Ich probiere eine Flasche, weil die Flasche verändert sich ja auch über einen gewissen Zeitraum. Das ist, finde ich, das Schöne an Flaschentrinken. Mhm. Dass es von Anfang bis zum Ende zwar das gleiche Getränk ist, sich aber komplett verändert.
Ja, finde ich auch. Und ich finde, das schränkt Korava so in gewisser Weise ein. Mhm. Dass man halt immer nur eine Momentaufnahme hat, als würde ich halt von, keine Ahnung, von einer Oper nur eine Minute hören und müsste diese ganze Oper bewerten oder müsste dann halt irgendwie den Eindruck, klar kann ich die Stimmqualität oder die Akustik dann bewerten, aber ich kriege kein Gefühl dafür und letztlich Wein ist ja Gefühl und das Gefühl dafür aufzubauen, finde ich halt immens wichtig.
Also was ich cool fand mit das Korava-Programm war das, was Justin Leone im Tantris damals gemacht hat, mit Korava nur 0,2 ausschenken und dann immer so in diese kleinen Riedelkaraffen in den 0,2ern, das mit Korava reingezapft, weil da hast du dann schon so bisschen den Effekt zumindest. Sehr aber viel. Mit 0,1 oder ganz schlimm sind dann so diese halben Gläser mit Korava, ist dann schon vergeudete Liebesmühe.
Wenn sie nicht verriedelt sind.
Ja. Aber ist dann schon vergeudete Liebesmühe, aber auch das Glas, riechst du als Glas und nicht dann.
Ihr habt nur Platten da stehen? Ja. Lasst ihr nur Platten laufen?
Ja.
Cool. Finde ich mega.
Es hat halt so ein bisschen den Vorteil, du hast das Problem nicht, dass wir arbeiten mit Alkohol und da ist die Trunkenheit der Gäste ist unvermeidbar und irgendwann kommt, spiel doch mal das, kannst du das spielen, das ist Spotify und das nimmt das komplett weg. Mhm. Und das nimmt das auch so komplett, also ohne, das entzieht denen die Diskussionsgrundlage. Und gleichzeitig kann es rappelvoll sein und richtig schön stressig
und du musst dir dann kurz die Zeit nehmen,
nach 20 Minuten
um dir kurz zu überlegen, was spiele ich als nächstes. Du kannst dann vielleicht noch mal 30 Sekunden noch mal rausholen und dir wirklich Zeit nehmen und die Platten durchzugucken, ja, und dann zu selektieren. Und dann gehst du wieder zum Gast und das macht so eine ganz tolle, so ein ganz tolles Wechselspiel.
Hat einer Plattendienst dann am Abend oder ist es
unterschiedlich?
Wer gerade Zeit hat?
Also nicht Dienst, aber meistens der anfängt, macht dann auch oft weiter, weil er oft eine Idee hat, in welche Richtung das geht.
Ja.
Aber wenn der dann gerade ein Gästegespräch hat und die Platten ist gerade zu Ende, dann geht halt der nächste hin.
Oder so wie am Freitag ruft mir dann Willi zu, spiel endlich was mit Stromgitarre.
Ja, ja, also es ist wirklich super, es entschleunigt und man merkt auch, es ist ein anderes Gefühl. Menschen merken, dass da Musik gespielt wird. Das ist nicht DJ Spotify, der da einen Hit nach dem anderen, mhm, und du hörst nur die Hits, sondern es wurden ja zu einer gewissen Zeit von Musik vor TikTok, sage ich jetzt einmal, Platten geschrieben, weil das auch einen Sinn gemacht hat, eine Platte zu schreiben, also ein Album zu schreiben. Das, mhm, ist von vorne bis hinten, hat sich da einer Gedanken gemacht. Und deswegen ist die Idee großartig gewesen von Shady, das zu machen, Platten von vorn bis hinten. Weil Album ist Album, ja. Mhm. Heute geht es ja nur noch um einen 2-Minuten-Hit.
Ja.
Und das, ja, und das ist so ein bisschen
die. Find ich ganz grandios und unfassbar prägend, wie doll eine Musik ein Lokal,
ja,
also beeinflusst oder die Stimmung beeinflusst oder einen Abend beeinflusst. Und die falsche Musik kann das so dermaßen verkacken in irgendeiner Richtung, dass, mhm, mit einmal.
Man kann das auch gerade hinten raus dann dennoch wahnsinnig gut justieren. Ja, wirklich, wenn du am Freitag um 1:30 jetzt irgendwie langsam das Ganze zu Ende führen willst und dann irgendwas sehr Langsames spielst, dann hat sich das Problem mit der letzten Runde dann ganz schnell erledigt.
Ist unbewusst, ne?
Ja. Genau, und, ja, das kann man, und umgekehrt kann man das um 11:30 den Regler nochmal ziemlich aufwachsen.
Ja, cool. Ja, obwohl wir jetzt akustisch auf jeden Fall zulegen müssen.
Ja. Wieso?
Ja, wir haben da ein bisschen zu klein eingebaut und der Laden hat halt viel glatte Flächen.
Wir mussten auch sparen am Anfang.
Also. Es ist alles so ein bisschen Bahnhof und nicht, also ja, aber es ist ja Wahnsinn, wie Tischler und Handarbeiter sind anscheinend so Akustiker oder Leute, die Musikdinge einbauen, echt schwierig zu kriegen.
Ja. Ja, weil sie auch keinen Feinsinn dafür haben oder kaum, ja, jemand Feinsinn dafür hat, also auch für die Akustik, ja, des Raumes.
Ja, es gibt wenige und die, ja, haben anscheinend echt gerade viel zu tun.
Ja. Seid ihr im allgemeinen Team digital oder analog?
Was?
Team digital oder analog? Also seid ihr eher...
ich analog, Shelly digital.
Echt?
Also auf was bezogen?
Also jetzt, keine Ahnung, habt ihr einen Kalender im Handy oder habt ihr einen Filofax dabei?
Ja, alles digital. Also das ist alles digital, ja. Also, ja, alles, was Sinn macht, ist digital. Also Digitalisierung, ole.
Hätte ich eine schöne Handschrift, würde ich die Weinkarte so schreiben wie der Adelgasse damals.
So.
Nur mit der Hand.
Ja. Aber iPad-Weinkarte ist nicht euer... Ja,
iPad-Weinkarte finde ich, das ist prinzipiell eine ganz, ganz charmante Idee. Es wurde aber nie fertig gedacht, weil jeder, der eine iPad-Weinkarte gemacht hat, hat das irgendwie auf InDesign auf dem A4 konzipiert und dann einfach auf dem iPad draufgeklatscht. Und das funktioniert halt nicht. Ich werde jetzt auch nicht irgendwie Olympiasieger im Freistil schwimmen, nur weil ich mir einen Schwimmanzug kaufe.
Mhm.
Sondern da müsste man dieses ganze Thema ganz anders denken, ganz anders verlinken, grafisch ganz anders aufbauen.
Mhm.
Weil ich das nicht kann und mir die Zeit dafür nicht nehmen möchte, mache ich viel lieber eine schön gesetzte Weinkarte mit InDesign, wo ich mir dann dreimal überlege, ob die Nullen oder die Einser besser aussehen.
Hm. Also ich finde auch, dieses Thema iPad-Weinkarte wurde nie zu Ende gedacht. Man hat eine PDF gehabt dann teilweise, die du dann irgendwie so weiterblättern kannst. Das ist total reizlos, weil du noch nicht mal was in der Hand hast. Aber man hätte auch so viel zweite und dritte Ebene einbauen können. Wahnsinn. Selbst irgendwelche Videos von den Zombies, die dann noch irgendwas erklären, wo, ja, wenn du mit deiner Frau nicht reden willst, dann, oder die Frau
und Mann. Das ist bis heute auch noch irrsinnig viel Potenzial in der Geschichte.
Total
das,
schade.
Das wird auch wieder zurückkommen.
Ja.
Und dann eben so in der Geschichte. Aber es war halt so... sind mittlerweile auch besser geworden, aber ich weiß noch so vor 5, 6, 7, 8 Jahren, oh, da habe ich immer so einen Hass bekommen, wenn du dann wirklich da sitzt und dann so 5-mal den hier machst, bis du irgendwie zu den Geschichten kommst, die dich interessieren. Suchfunktion war nicht hinterlegt und dann ist es immer so, oh,
Das brauche ich da ein iPad.
Habe ich auch nie ein gutes Beispiel von gesehen. Ach, ja, also da. Ja. Weinkartenpflege schon ist deine Aufgabe, oder?
Ja, ich mache das aber auch gerne. Also es ist so.
Seine Liebe ist das.
ich mache das gerne. Ich mache mir dann auch gerne so Gedanken über so gewisse Umstrukturierungen und Umkategorisierungen, die ich irgendwie gerade gut finde oder sich das irgendwie anbietet. Dann kann man da auch sehr viel, keine Ahnung, man kann auch sehr viel so Witz hineinbringen. Mhm. So, was weiß ich, bei den roten Burgunder Grand Crus habe ich mal dazu geschrieben, bekommst du bei Barzahlung 5% Rabatt. Und dann kam tatsächlich einer und hat sich eine Flasche Bewegkarton bekommt, eben rausgelassen. Ja. Und dann legt das dann Cash auf den Tisch und sagt, er hat gelesen, es gibt hier 5% Rabatt. So.
Ja. Jeder Prozentpunkt zählt.
Ja.
Aber sind da Fehler oder sind auch ungepflegte Weinkarten entschuldbar? Also wenn ihr zu Kollegen geht und sagt, keine Ahnung.
Jetzt, so ein paar Rechtschreibfehler macht das Ganze menschlich. Das so
meinen. Aber wenn die Sachen nicht da sind oder sowas, ist das ist ja schon immer also grob das, ärgerlich das, nicht selten, wenn man
das irgendwo passiert hingeht. Und das kann auch immer passieren. Wenn das bei einer Position ist, dann okay, wenn du halt wirklich drei oder vier Sachen bestellst und die sind dann alle nicht da, dann wird es dann schon nervig. Mhm. Und dann wird es dann auch schon, dann bekommt es auch immer so einen Beigeschmack, dass die Karte wird größer gemacht, als sie ist.
Mhm. Ja. Was ist, was braucht man als Sommelier? Welche Tools braucht man? Man braucht natürlich ein Kellermesser, man braucht Gläser, man braucht einen Dekanter, aber was ist das most overrated Wine Tool, was man in der Welt nicht braucht?
Overrated.
Und underrated. Also es ist ein Dropstop, ein underrated, overrated, ja, braucht man unbedingt irgendwie.
Für Kosten im Bargeld. Außerdem, ein Dropstop, das kostet ja nichts. Also ja. Die paar Cent ist.
Ich finde die manchmal underrated, insofern, weil halt so viel Schmiere oben in den Flaschen, ja, zumindest bei den Korkverschlossenen sind. Und ja, vor allem das ist schon ein krasser Unterschied.
Gerade so alte Rieslinge, ja, wirklich auch noch der
eingewachsen wurden.
Ja, und so ein bisschen der Kellerschimmel der letzten 50 Jahre da irgendwie noch dran klebt. Ja. Das ist schon gut.
Was ist overrated, underrated? Kennst du diese? Ich finde die Dinge wahnsinnig overrated. Diese Dinge, die du so reinsteckst oben und wo dir dann gesagt wird, das wird jetzt durch diesen Verschluss super dekantiert.
Ja, ja, ja.
Das ist ein Vorschlag.
Erisierer.
Belüfter, ja. Das kannst du im Po stecken, das macht mehr Spaß
wahrscheinlich. Apropos stecken, ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass die Thermometerphase vorbei ist. Ich kenne Anfang der 2000er standen die Leute wirklich mit dem Thermometer
dort. Mit dem Weinfass oben drauf, so, damit die nicht in die Flasche fallen. Ja. Boah, das war das Letzte. Und ja, dann war es auch so, jedes Thermometer immer in diesem scheiß Etui, wo dann genau draufsteht, ja, so wie viel Grad der Wein haben muss. Also ja, es ist Ding. Fürchterlich.
Aber boah, das war wirklich Anfang der 2000er war das ein Ding. Also da kamen Gäste oft ins Restaurant. Und haben erstmal geguckt, ob der Wein wirklich extrem gut gekühlt ist.
Oh.
Da, also das fand ich auch recht schwierig. Oder so diese, die man an Flaschen ranmacht, die Thermometer, die das
dunkle
Ganze.
Dunkle Zeiten. Also das wichtigste Gerät ist bei uns, und der wird Jahr für Jahr, 5 Jahre jetzt in Folge, Mitarbeiter des Jahres, ist unsere Ecolab-Maschine.
Nein, der Fast Chill.
Eure was? Also
die Spülmaschine, weil die spült, wir arbeiten ja 100% mit Salto.
Mhm.
Und die spült und poliert halt in einem. Da kommen die Gläser tippitoppi fertig raus. Und wenn wir die nicht hätten, würde man wahrscheinlich 2 Mitarbeiter mehr brauchen.
Mhm. Ja, und vor allem hätten wir Gläserbruch, der uns ja, ruinösen Gläserbruch.
Also das ist für mich das wichtigste Werkzeug, ja, anständiger Gläserspüler.
Glaube ich, ja. Also ihr seid 100% Team Salto? Oder gibt es ja da links, rechts Josephinenhütte, Tralala, Riedel?
Nee.
Als österreichisches Brandmarketing? Nee,
wir sind schon ziemliche Salto-Ultras, muss man sagen.
Ja, ja. Schon immer von Anfang an oder
ja,
dazu? Cool. Mhm. Wie wichtig ist ein Glas für euch? Also ist das, wenn ihr jetzt auf Proben geht, nehmt ihr eure eigenen Salto-Gläser mit?
Es kommt auf die Probe drauf an.
Ja.
Also Raw zum Beispiel weiß man immer, ist von den Gläsern so ein Glücksspiel, weil das können ganz okay Gläser sein, das können aber auch so diese nach innen gewölbten Tulpen sein, die sind eine Katastrophe.
Hanteln, das sind Hanteln.
Ja, Hanteln sind sie sowieso. Und da nehme ich dann gerne mein eigenes mit, auch meinen eigenen Spuckbecher, weil weiß man dann auch ganz oft nicht. Aber sonst ist es eigentlich, also wenn das jetzt ein handwerklich gutes Glas ist, dann bin ich da jetzt auch nicht so picky. Also ich gehe auch nicht irgendwie
irgendwo rein und reg mich dann drüber auf, dass die Gläser scheiße sind.
Mhm. Am meisten rege ich mich drüber auf Maschinengläser, die einen auf Mund geblasen machen.
Das ist ja gerade ein Riesending, weil es wurde ja als so Fake des Jahres dann mehr oder weniger.
Ja.
Genau. Die Definition von Spiegelau.
Ja.
Die ist halt, das war auch schon ganz schön frech, oder?
Ja, das Einzige, was ich mich gefragt habe, ist, warum es so lange gedauert hat.
Ja.
Weil die gibt es ja jetzt doch schon ein paar Jahre.
3 Jahre oder so.
Ja.
Und ich finde persönlich, also du hast die Haptik, die sind leicht, aber sie bringen nicht das, was
mundgeblasen ist. Das ist so wahnsinnig unbuchtig. Also wenn du die im Stiel schnell drehst und gegen das Licht hältst, dann siehst du die Buchtung.
Ja.
Ja, und du merkst in der Hand, die liegen nicht gut in der Hand. Die schauen zwar so aus, aber wenn du es in der Hand hast, und die, also ganz, kann man jetzt erklären, was er will. Für uns ist ein Glasl wie ein Skalpell für einen Arzt. Ne? Also
ja.
Du ist kannst dann Wein auseinandernehmen.
Ja.
Und das geht. Du kannst beide Gläser nebeneinander haben, schauen gleich aus, aber die Weine schmecken verschieden.
Hm. Verschenkt ihr Gläser? Also wenn ihr zu jemandem kommt und sagt irgendwie, scheiß Weingläser, hier, nimm mal ordentlich.
Ja, oder? Wenn man schon merkt, der kann es wertschätzen, der kann damit umgehen.
Muss ein guter Freund sein.
Es macht ja auch so. Es macht ja auch keinen Sinn, wenn man jetzt irgendwie einen 6er Zalto verschenkt und man hat dann schon beim Rausgehen aus der Türe das Gefühl, dass die den ersten Spülgang in der Waschmaschine nicht überleben.
Werden sie nicht überleben. Ja. Ist Wein ein gutes Geschenk? Also würdet ihr gerne Wein verschenken oder freut ihr euch, wenn jemand euch eine Flasche mitbringt?
Ich freue mich immer, wenn jemand eine Flasche mitbringt und man richtig merkt, er hat sich Gedanken drüber gemacht und meine Gedanken auch erkennt und genauso handhabe ich das. Also es ist, keine Ahnung, so bei Geburtstagen, gerade in der Familie ist es dann immer cool, wenn man dann so ein bisschen...
Gerade weil du in der Branche bist oder weil es erwartet wird oder...
Nö, weil ich den Zugang habe.
Mhm.
Ja, und Entschuldigung, ein verdammt leicht aufgetriebenes Geschenk. Ja. Man muss jetzt keine großen Dinger machen. Man kann aus dem Vollen schöpfen.
Quasi. Dann mit großer Story, als er sie erzählt und deswegen und so und einen aus dem Butterfass oder?
Ja, aber oder gerade so, keine Ahnung, meine Geschwister sind beides 90er-Jahrgänge.
Mhm.
Und da ist halt super. Also kommst du halt auch noch, das liegt ja alles noch irgendwo, ist alles noch bezahlbar und keine Ahnung, so eine. Meine Schwester ist 99 geboren und dann so eine 99er Ausleser, Goldkapsel, das findest du ja auch noch so.
Mhm. Noch bezahlbar und...
Das ist noch bezahlbar und kann sich die super machen und sie freut sich. Und,
was war die beste Weinspeisenkombi, die ihr hattet? Also die, wo ihr, boah, da erinnere ich mich heute noch dran. Oder erinnert ihr euch nicht? Habt ihr sowas? Also dass ihr sagt, von der Küche das Gericht und dazu genau den Wein, also das hat mich...
Ja, also ein sehr, sehr gutes, wirklich dunkles Rehragout, bisschen Preiselbeeren oben drüber und dann gab es dazu, ich glaube, eine 88er Auslese von Prüm.
Mhm.
Das war spektakulär.
Wow. Cool.
Also auch so diese Geschichte des
Rehragout. Aber der Süße von Preiselbeeren, der Säure genau, und das, ja.
Und Rehragout, dunkle Soße und man eigentlich so auf Rotwein irgendwie eingenordet ist.
Ja.
Ähnlich wie im Gulasch. Und dann das dazu und das hat so, das hat sich gegenseitig so befeuert. Das war richtig cool.
Hast du was, Willi?
Nicht so das ultimative Match, nein. Also, dass ich mich jetzt so erinnern kann, was mich so weggehauen. Aber mich überraschen immer Sachen, die eigentlich nicht zusammenpassen. So,
ja.
Zum Beispiel, also alles zum Beispiel aus der guten alten österreichischen Schmorküche mit zum Beispiel reifen Sherrys oder Madeiras, wo man, würde man jetzt nicht draufkommen.
Total unterschätzt.
Passt aber unglaublich gut. So. Oder ich bin ein großer Zigarren-Aficionado. Und wenn mir halt einer kommt mit Zigarre und Rotwein, flipp ich aus. Ja. Aber Auslese und eine Zigarre, wow. Oder Amontillado und eine Zigarre, wow, das ist super. Und dann, weiß ich nicht, mag ich halt immer gern die Klassiker.
Mhm.
So ein Kracher DPA mit einem Kaiserschmarrn ist schon recht leibend. Da braucht man keine Zwetschgenröster.
Sucht ihr den Wein nach dem Menü aus, wenn ihr essen geht, oder den Wein wegen dem Wein? Uns eigentlich egal, was zu essen gibt.
Wir suchen das Restaurant wegen der Weinkarte aus.
Okay.
Sehr schön so.
Aber niemals Team Weinmenü, oder? Also Weinbegleitung.
Ich nehme es dazu, weil ich mich immer frage, was denkt sich der Kollege, aber ich bestelle mir dann immer noch extra Flaschen Wein.
Schon mal irgendwas gehabt, was euch geflasht hat bei irgendeinem Kollegen, wo ihr gesagt habt, boah, das war wirklich intellektuell, es war wirklich smart, es war wirklich überraschend cool, toll.
Ich tue immer wieder, also das, das sind schon, das muss man auch echt zugute halten, dass der, dass im Grunde genommen die Weinbegleitungen auf einem wahnsinnig hohen Niveau, auf einem wahnsinnig hohen Niveau laufen und auch diese dunkle Zeit des Weinbegleitung ist dazu da, um so ein bisschen die Kellerleichen abzufrühstücken, dass das so ein Stück weit vorbei ist.
Schon lange nicht mehr, ne?
Ja, also ist, man hat das Gefühl zumindest lange nicht mehr.
Glaube ich
ja.
Auch. Trotzdem habe ich oft noch das Gefühl, oder häufig, dass immer noch ein bisschen so, also es ist nicht immer ein hundertprozentiges Match. Und wenn ich halt sowas mache, will ich nur hundertprozentige Matches. Und deshalb verstehe ich oft, warum man zu jedem Gericht immer Getränk oder immer. Ich bin da eher der Meinung, wenn du halt 8 Gang hast und du hast 4 Weine, die hervorragend dazu passen, dann bring halt nur die 4. Mach halt irgendwie was anderes, oder? Aber dann immer krampfhaft, weil oft hast du dann was nicht so. Und es geht ja da irgendwo um Perfektion in der Gastronomie, die Weinbegleitungen anbieten. Und wenn ich dann einen Kompromiss mache, Kompromiss und Perfektion ist wie Licht und Schatten. Das und das finde ich dann oft komisch oder in letzter Instanz halt dann zu wenig, um mich wirklich zu begeistern. Aber ein Kollege, der sich wirklich Mühe gegeben hat das letzte Mal, also es war glaube ich mein bestes Essen im letzten Jahr, war beim Jörg Müller, beim Ben Bierkort.
Total underrated, finde ich, Ben. Bist du depp, weil der wäre halt nicht so ein bunter Hund ist, aber was der dort präsentiert, aufreißt, welche Art er hat, welche Konstanz, welche Beständigkeit. Der ist ja jetzt auch, glaube ich, schon eingebürgert worden dort mit vorträglichen...
Und bald VDP-Winzer.
Ja. Solaris GG, Baby.
Also wirklich, ich war leider seit Jahrzehnten nicht da, aber es... Megaladen, großartig.
Ja.
Kann ich nachvollziehen. Welcher Koch dürfte, also wenn ihr so letztes Essen, keine Ahnung, eure Beerdigung, welcher Koch müsste kochen, welchen Wein wird es geben?
Da habe ich ja nichts mehr davon.
Ist eh egal. Also hier.
Ich muss billig sein. Ja.
Vorher schon alles leer gesagt. Ja, aber gut, das Letzte, was ihr noch mitessen dürftet.
Ja, die Köche sind alle fast älter, die ich kenne und für gut halten. Die werden hoffentlich mich nicht. Also,
werde ich hoffentlich übernehmen.
Aber jetzt so ultimativ, also welcher ist euer Favorite Koch und der Wein, den, keine Ahnung, eure Hochzeit?
Boah, was ist denn das für Frage, Alter?
Ich wollte jetzt nicht fragen, ob
ich jetzt, ja, nur, es gibt so viele Köche, die geil kochen. So, das ist jetzt alles.
Da gibt es gar nicht den ultimativen, wo du.
Nein, also eigentlich nicht, dass ich jetzt so sage. Der spielt immer so viel Sympathie mit und mit so viel bist befreundet und dass dann sagst, irgendwie Küchenstil war.
Keine Ahnung.
Also ich war ein ganz großer Fan oder bin ein ganz großer Fan von der ehemaligen Küche im Tantris vom Hans Haas, weil das die ultimative Mischung war zwischen großer Sterneküche und Soulfood. Der hat das irgendwie drauf gehabt. Der hat einmal so ein Entenhals- und Mägen-Ragout gemacht. Und ich habe mir gedacht, Alter, das kriegst du nie, auch in einem Wirtshaus, aber niemals besser. So. So dieser Mix hat mir wahnsinnig gut gefallen.
Auch die Portionen waren noch andere, das mochte ich da auch. Also dass man auch noch einen Teller hatte. Also dass man auch vom Stück Fleisch noch ein Stück Fleisch hatte und nicht eben 20 Gramm.
Dann wahrscheinlich vom Weitblick und von dem, also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass irgendein Koch auf der Welt mehr gesehen hat wie der Rolli Drettl. Weil wenn du alle Monate mal irgendein 2 oder 3 Sterne bei dir im Haus hast und du bei dem bist und mit dem kochst, also ich glaube, es gibt wenige, die mehr drauf haben. Ich will jetzt keinen Unrecht tun, aber wahrscheinlich, Kochen ist ja Erfahrung. Du musst immer kochen und damit du Fehler machst und die dann ausmerzen kannst. Deshalb bin ich kein guter Koch.
Ist denn schade, dass er jetzt mehr den Fernsehweg einschlägt? Oder ist das auf der anderen Seite auch so ein bisschen cool? Oder?
Ich finde es cool, weil wenn du, also das klingt jetzt auch deppert, wenn du alles ausgespielt hast oder durchgespielt hast, aber ich weiß nicht, Arnold Schwarzenegger hat auch 3 Karrieren gehabt, was ziemlich geil war. Und wenn du halt irgendwann sagst, du bist angekommen beim Punkt, wo dich was anderes interessiert oder sich da reinfuchst und ich finde, also es ist jetzt nicht zu 100% meine Show, die Dating-Show, Aber ich finde, er macht es gut. Er ist ein echt guter, sympathischer Moderator.
Ja.
Und deswegen finde ich das eigentlich vollkommen gerechtfertigt. Wenn er jetzt vollkommen fehlplatziert wäre, würde ich sagen, Alter, geh wieder kochen. Und am Anfang wusste ich auch nicht so recht. Aber der macht es ja nicht einfach nur wegen der Kohle, sondern der macht es ja, weil er es gern macht.
Ja.
Das sieht man.
Und macht das halt auch sehr, sehr gut, das stimmt. Ja, das ist auch nicht so meine All-Time-Favorite-Show, aber hat wahrscheinlich mit der, keine Ahnung, Lebenssituation zu tun oder was, was auch immer.
Und von der Schnauze wäre es halt wahrscheinlich Tim Raue. Ne?
Ja, aber ich finde, sowas bereichert auch, wenn man eben andere Wege auch geht, bei dir ja genauso. Also allein das Podcast-Projekt hat, also bringt dich ja insofern auch weiter und bringt wahrscheinlich auch sehr viel Input in die Bar mit rein, dass du hier auch nochmal mit einer anderen Energie bist.
Ein bisschen erweitern, was irgendwie cool ist.
Ja. Ja. Findest du, dass in unserer Branche zu wenig in diese Richtung gedacht wird? Also ich habe manchmal so bin manchmal so der Meinung, wir sollten mehr reden, mehr publizieren, sollten von unserem Wissen teilhaben, keine Ahnung, schreiben.
Wir hauen das vor allem immer unter Preis raus. Also sind wir auch wieder bei der Geschichte, dass es einfach zu, dass wir uns auch viel zu günstig auch verkauft haben. Und viel
auch für die Erfahrung, auch was die Erfahrung kostet, die wir haben.
Absolut. Und man muss nur gucken, also du musst dir kein Weinmagazin mehr kaufen, du musst nur auf Instagram gehen und den 2-3 Sommeliers folgen und dann siehst du für lau, was irgendwie gerade hip und cool ist und kaufst es dir im Sekundärmarkt irgendwie, kaufst es nach und so ist es dann zu Hause.
Mhm.
Und das ist so ein bisschen, aber im Prinzip, ja, wir müssten viel mehr und vor allem viel mehr bewusst unser Wissen monetarisieren.
Mhm.
Top gesagt. Das ist wirklich, wir Sommeliers leben vom Wissen. Wir haben mehr Wissen als Leute, die sich nicht dafür interessieren.
Mhm. Und
Wissen muss Geld kosten, weil Leute wollen ja von uns profitieren. Und entweder, ja, das ist bei uns so schade, die Leute wissen mittlerweile alle, weil alles transparent ist, die Einkaufspreise in einer Weinbar zum Beispiel oder in einem Restaurant, ist ja wurscht wo. Und dann erklären sie dir, weil sich das irgendwo so eingebürgert hat, das darf maximal mit einem Faktor 2,5 oder 3 aufgerechnet werden, sonst ist das alles zu teuer, sonst fühle ich mich verarscht. So, jetzt ist es aber so, dass du zum Beispiel hier bist, Kunst an der Wand hast, kuratierte geile Musik hast, Bingo-Bongo-Gläser hast, dann hast du entweder den Schellhorn oder mich oder beide bei dir am Tisch, ja, was ja auch was bedeutet. Und warum soll ich dann die Flasche mit dem gleichen Aufschlag verkaufen, wie irgendeiner, der Gastronomie nicht mal gelernt hat, den gleichen Wein gekauft hat, irgendwie nur so eine Waschbetonbude hat? Warum soll das gleiche kosten? Das muss hier teurer sein, weil der Weinpreis im Moment die einzige Möglichkeit ist, wie ich das monetarisieren kann. Ich kann natürlich auch sagen, ja, Beratungspauschale, wenn jemand mit dem Schellhorn oder mit dem Schlögl reden will, zahlt er halt dann pro Beratung irgendwie extra Geld.
Hast du ja beim Friseur auch, dass du eine Meisterbehandlung hast oder eine einfache Behandlung.
Zum Beispiel, ja.
Ja.
Aber darüber muss man mal nachdenken und das machen die wenigsten. Die sagen, der Preis ist überzogen. Sag ich, wieso überzogen? Der zählt ja alles mit.
Mhm.
Und beim Publizieren ist es ganz ähnlich. Da geht auch viel zu viel für viel zu wenig Geld drüber. Also kann auch aus Erfahrung sprechen. Und das ist dann schon, dann macht man es natürlich ein Stück weit, weil das eben auch wieder Reichweite kreiert. Aber es ist erstens Arbeit. Und zweitens wäre es dann mal auch an der Zeit, dass da so ein bisschen frisches Blut reinkommt, weil wenn man sich so anguckt, wer in Deutschland über Wein schreibt, dann ist es bis auf wenige Ausnahmen schon so derselbe Club an relativ alten, oft Männern, die halt da so wirklich halt auf dem Thema halt drauf sitzen.
Mhm.
Und es auch wenig Bereitschaft gibt von den diversen Verlagshäusern zurzeit das zu ändern.
Ich finde es auch schade, dass es in jegliche Richtung, also der beiden Preisdiskussionen gibt. Also sowohl, wenn ich in ein Lokal gehe, da ich sage, es ist zu teuer, zu günstig, entweder leiste ich es mir oder leiste ich es mir nicht.
Ja.
Also die meisten Lokale haben sich ja irgendwie Gedanken dazu gemacht. Und selbst wenn der Kellner sagt, ich will einen Porsche fahren, deswegen kostet halt bei mir die Cola 2, ist halt seine Lebensentscheidung. Dann, wenn er halt irgendwie die Cola tanzend serviert, dann ist das halt so. Also es ist anmaßend, das irgendwie zu diskutieren. Ich denke, da sollte man... Und vielleicht ist es auch so ein Aufruf von unserer Seite, gesellschaftlich drüber nachdenken. Es ist halt so, und Konzerttickets kosten halt auch 200 Euro. Dann sage ich gehe hin oder gehe nicht hin. Also kannst du mir leisten, dann kannst du mir nicht leisten.
und erklären, was es kosten sollte. Und das bitte mit Abstand, für mich jetzt schon ein Wort des Jahres, ist, wenn man irgendeiner erklärt, fair. Es ist was fair kalkuliert. Sag ich, für wen ist es ein fair? Für dich oder für mich? So fängt es einmal an. Es ist für Mitarbeiter fair. Da fahren die Leute in die Villa Maas da, nach Sanfid oder Gischol, in dem wahrscheinlich geilsten Weinladen, den ich so kenne, da unten in Spanien. Da kannst du halt, weiß ich nicht, Rouleau, Cocherie, Auvernois, Amoroso hoch und runter trinken. Zu wirklich Kursen, die absurd billig sind. Ja, für jeden, der da sitzt, ist es fair. Ist es für die Mitarbeiter fair in Spanien, die vielleicht ein bisschen hier Schwarzkohle bekommen und dann alle miteinander nicht versichert sind? Glaube ich nicht, dass es fair ist. Ist vielleicht auch jetzt eine Unterstellung, aber ich kann halt kein Dovisage Blie für 50 Euro anbieten und dann glauben, dass alle jetzt einen guten Schnitt machen. Glaube ich nicht. Mir wäre es lieber, wenn es für alle passt. Ja? Und ein Wein, der rar ist und ein Wein, der selten ist, der lebt ja davon, dass er teuer ist. Weil es gibt ja viele Leute, die bestellen ja nur noch nach Preis. Und wenn ich mich beim Thema nicht auskenne, mich aber auskennen will oder was Gutes konsumieren will, dann bestelle ich auch im Zweifelsfall das Teurere, weil es ja eigentlich besser sein müsste. Also ist es ja, wir tun ja der Branche und uns selber keinen Gefallen, da immer zu reden, irgendwas muss billig sein.
Also daher finde ich auch den, also in beiden Bereichen oder mit beiden Gedanken wegen, zum einen aufgrund der persönlichen Erfahrung und eben auch Entwicklung, ist extrem cool, dass du die Podcast-Geschichte machst. Und ich finde es auch cool, dass ihr es versucht, auf gewissen Ebenen in Geld umzusetzen, wie mit eurem Buch, wie mit den Paketen, die ihr verkauft und so weiter, und einfach die Chance eben auch der Reichweite, die ihr habt, dann umzusetzen und das auch mit Stolz lebt und nicht sagt, keine Ahnung, müssen wir uns für schämen. Also daher finde ich, großartiger Weg. War das für dich der coolste Weinladen, den du jemals hattest dort in Südspanien? Oder was war der coolste, die Bar, die dich jemals richtig fett beeindruckt hat?
Die Villa
Maas. Ja. Johannes, bei dir? Hast du irgendwie den ultimativen Weinladen, außer die Freundschaft, wo du sagst, hey, wenn ihr nicht da drin wohnen würde, ich würde da drin wohnen?
Tatsächlich, ja. Also da gehe ich immer noch regelmäßig hin. Das ist auf Ibiza im Norden der Insel. Vermutet man nicht. Sind mittlerweile sehr gut befreundet. Ein Kanadier, ist Cassidy, und der macht dort so ein, ganz krasse Gastronomie eigentlich. Hat so mit Weinladen gestartet, dann so ein bisschen Restaurant mit dazu. Hat dort Sachen stehen in der Menge, wo ich sage so, wie und woher? Und er ist immer spitzenmäßig für Neuentdeckungen. Zweimal Spanien, paradoxerweise.
Gab es für euch jemals die Entscheidung, selber Winzer zu werden? Eigenen Wein machen, perfektionieren?
Ich habe mir mal auf ein Etikett drucken lassen. Ja. Das wird vielleicht wieder passieren. Aber ein eigener Wein machen ist Horror-Szenario.
Traum,
Stress, alles.
Also außer wir sind Wirte, keine Landwirte. Und das ist das
schon. Also ich möchte die Möglichkeit haben, wenn man Flaschen Wein nicht schmeckt, andere aufzumachen. Ja. Wenn du aber selber einen Wein machst, hast du die Möglichkeit.
Wäre auch nicht mein Problem, man muss es trotzdem toll finden.
Mein Problem ist, ich habe hier keinen, ich verspüre hier keinen Druck, hunderte von Gästen in der Woche irgendwie gut zu bewirten. Aber wenn ich mir vorstelle, ich habe da so 1000 Liter irgendwie im Fass und ich könnte, glaube ich, wochenlang nicht schlafen, so bis dass ich weiß, das wird gut, das wird da was schmecken. Ich will mir wirklich
bestresst. Wenn man fertig gärt.
Länger
mit 2,5 Wochen gärt, dann würde ich mich umbringen. Das wäre ein ganz schlechter Winter.
Da fehlt mir auch wirklich die Geduld dazu. Also,
wenn die Moselane immer dazu, ja, das ist zwar Winter, kein Problem, der wird schon fertig.
Und das passt dann ins Wohnzimmer holen, damit es dann irgendwie... Oh,
wie viel CBD haust du hier rein?
Der Gedanke, nein, das ist so hässlich.
Ja, nein, das wird nicht gehen. Ich würde noch kurz was ergänzen zuvor. Entschuldigung, bevor du deine Frage stellst. Ich habe nämlich noch zwei Köche vergessen. Und auch das andere Thema, nämlich wollte ich noch... Mir ist das Menü eingefallen, was ich gegessen habe, was mich wirklich geflasht hat. Es war das Themenmenü beim Heinz Reitbauer im Steirereck. Weil da eben die Weine da waren und der auf die Weine zugekocht hat. Also nicht so, wie es wir kennen, extrovertierter Küchenchef baut ein Menü und du musst die Weine dazu aussuchen, sondern die Weine sind da und du musst drauf kochen.
Irre schwer.
Und das war, da war jeder Gang so geil, das hat so harmoniert, das war unglaublich gut, das war mörderisch. Und wer das auch wahnsinnig gut kann und ein Koch, von dem ich echt viel gelernt habe, ist der Sigi Dandler. Mhm. Der früher hier in Berlin war oder vorher in Hamburg, Berlin, jetzt wieder Hamburg. Und der, ja, der kann das auch. Der hat auch mehrere Menüs gekocht, was halt so. Der hat da Weine bekommen, eine Weinliste, dann haben wir das ein bisschen verkostet und der kocht auf den Wein hin wie er, also Wahnsinn.
Das, also diese Kreativität und diese Weitsicht, dieses Verständnis für Wein haben ja ganz wenige Köche. Ja. Viele nur in ihrem eigenen Kosmos sind und versuchen da ihre Geschmackskreativität irgendwie auszunehmen.
Was witzig ist, weil die verlangen immer, dass du dich perfekt mit ihren Gerichten auseinandersetzt und die kennst. Mhm. Aber im Umkehrschluss ist ja der Wein
raus, oder? Ja.
Auch nicht alle Weinkammer scheren. Aber egal, sorry, weiter im
Programm. Welches Gebiet ist absolut underrated in der Welt? Welches Weinbaugebiet ist, keine Ahnung, Portugal, ist Georgien, ist Moldawien, ist
Österreich.
Österreich. Das ist schon cool, was in Österreich passiert ist. So, oder wie das gar nicht so was passiert ist, war ja auch viele schon da, aber wie sich das einfach auch in der Publikation entwickelt hat, also welchen Stellenwert die global eingenommen haben und in den Staaten zu bekommen sind, Ozeanien, wo du überhaupt nicht mit rechnest. Also es ist schon, aber in Österreich gibt es da ein Gebiet, was du, wo du sagst, ey, kennt keiner, das ist Thermregion oder Kanuntrum oder.
Rosalia. Nein, jedes Gebiet an sich, glaube ich, so.
Ja.
Also man braucht jetzt nicht, glaube ich, jetzt eingeteilt in DACs, das finde ich albern, ehrlich gesagt. Aber die Vielfalt, die Österreich hat, ist einfach phänomenal, auch klimatisch und geologisch. Und es ist underrated, weil wir haben, glaube ich, insgesamt sind wir nicht mal ganz 2% von der kompletten Weinwelt. Und wenn man sieht, wie viel eigenständige Rebsorten, eigene Stile Österreich hervorbringt und wo wir international überall mitspielen können. Und ich glaube, Österreich hat auch jetzt, wo sich keiner mehr Burgund leisten kann und auch nicht will, eine wahnsinnig große Chance mit Wörtliner, mit heimischen Chardonnays, mit Welschriesling an Fixposten auf Top-Restaurants der Welt zu erklimmen. Jetzt, weil die Zeit ist da, die Chance auch, die Qualität ist vor allem da. Wir können alles, wir können Rot, wir können Süß, wir können Schaumwein. Weiß, habe ich Weiß gesagt? Weiß können wir natürlich. Und das ist halt so die Sache. Und ich glaube, ja, wir machen bessere Weine als je zuvor und wir haben auch mehr eigene Identität als je zuvor. Und deswegen ja,
und müssen
wir nur mehr Selbstvertrauen haben, glaube ich.
Und auch selbst innerhalb Österreichs hast du immer noch so diese schlafenden Riesen oder diese wieder erwachenden Riesen. Also wenn man sich jetzt irgendwie anguckt, die Wachau war vor 10 Jahren maximal ungeil, weil die Weine so maximal aus der Zeit gefallen waren.
Sie waren maximal einfach.
Ja, ich war wirklich maximal in jede Richtung. Und wenn man da heute wieder hinfährt und guckt und sieht, da findet man natürlich nicht jetzt irgendwie den kleinen Garagenwinzer, der ein neues Projekt startet. Man findet die zwar schon auch, aber nicht in der Menge, aber wie sich so ganz traditionelle Betriebe jetzt wieder neu ausrichten, neu auf die Gegebenheiten anpassen, das macht dann schon richtig Bock, dass eigentlich so eine klassische, im Kopf verstaubte Region, wie toll und vibrierend die gerade wieder aufersteht. Und das macht dann sehr viel Spaß. Und ansonsten gibt es dann immer neue Entdeckungen, gibt es hüben wie drüben. Also es ist sehr spannend. Armenien finde ich zum Beispiel spannender wie Georgien.
Ja, auch total underrated. Ich finde, weil du es vorhin erwähnt hast, so Situationen wie mit Armin Thement unfassbar schwierig, weil es spektakulär ist, wie sich dieses Weingut, nachdem es eigentlich schon groß war, nochmal komplett neu definiert hat, nochmal eine ganz andere Ebene eingeschlagen hat. Aber ich finde es umso schwerer für uns Sommis oder für euch Sommis auch das zu nehmen, zu leben. Weil wenn Gäste zu uns kommen und man empfiehlt ein Themen, ist man automatisch irgendwie langweilig. Oder sehe ich das falsch? Und jeder fragt immer nach den neuen Entdeckungen. Aber auf der einen Seite ist es doch wirklich cool, so einen renommierten Winzer einfach zu unterstützen, zu begleiten, trotzdem zu empfehlen, dazu zu stehen, dass der halt einfach coole Weine macht.
Ich finde es bei Themen zu empfehlen, finde ich da viel weniger langweilig, als wie wenn irgendwer Natur trinken will und dann mit Muster oder Chepe zu kommen. Mhm. Da habe ich viel größer, also da sehe ich viel mehr die Monotonität in der Stilistik als bei Themen, das ja immer noch sich ja immer noch wandelt, immer noch dreht und immer noch an der Stilistik feinschärft.
Na, aber also mehr den Umstand, dass es ein großer Name ist und als Sommelier einen großen Namen zu empfehlen, gilt man in der Regel, zumindest bei anderen Kennenden, als langweilig oder als
boring. Ja, aber genau das meine ich. Da finde ich Muster oder Chepe viel, viel langweiliger.
Ja.
Weil das eben starrer, stagnierender ist auch zu negativ. Aber so ein bisschen offensichtlicher ist.
Aber könnt ihr damit um?
Vielleicht, man muss halt dann auch ein bisschen mehr erzählen oder einfach ein Glas einschenken. Dann weiß man, warum man es empfiehlt. Ne?
Vielleicht ist das die Chance, dass man sagt, okay, Themen, aber deshalb und man wollte sich ein Themen festmachen. Gibt es ja auch in Deutschland, keine Ahnung, wenn du Bücklin Wolf empfiehlst, gilt es ja auch nicht unbedingt als der Insider oder sonst irgendwas. Aber es ist auch ein gewisser Mut, eben auch zu den großen Namen wieder zu gehen und das dann bewusst zu leben.
Absolut.
Und
ja, weil ein großer Betrieb heißt ja nicht automatisch starrer Betrieb oder langweiliger Betrieb.
Mhm.
Und wenn man die Beispiele kennt und wenn man sich viel damit auseinandersetzt, glaube ich, ist das immer gut.
Was war euer schlimmstes Sommelier-Erlebnis? Habt ihr so eine Horror-Story, wo ihr sagt, boah, Alter.
Hinter der Theke oder vor der Theke?
Du, lass laufen. Das hört ja keiner.
Nein, keine Ahnung. Das ist immer so die... Ganz schlimm finde ich wirklich, wenn du so abgelenkt bist und nicht 100% bei der Sache und dann reißt du einen Korken ab und du weißt genau, es war ein total unnötiger, selbstverschuldeter Fehler und der dich dann viel mehr Zeit kostet, weil du dann diesen kleinen Rest wieder irgendwie rausfitzeln musst. Da hasse ich mich jedes Mal selber dafür. Und ja, keine Ahnung. Vor allem, als Gast bin ich relativ genügsam. Also, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass mir irgendwie nicht nachgeschenkt wird und ich den Geriton nicht sehe, wo der Wein steht. So, da werde ich dann irgendwann unruhend. Aber beim Rest, das ist ja alles so.
Das Unangenehmste ist, wenn ich mit meiner Frau, Freundin essen gehe. Sie bestellt, weil ich mag das nicht gern, Weine aussuchen. Und
du magst es nicht?
Nein. Also ich schaue gern rein, aber ich bestelle immer das Gleiche. Und dann lasse ich lieber Lou aussuchen, die ja auch eine Ahnung hat. Nicht wenig. Und dann kriege ich immer einen Probeschluck.
Mhm.
Und das ist unangenehm.
Ist eine Unart, ja.
Ich verstehe das nicht, warum das Menschen machen. Sie sucht einen Wein aus, sie bestellt einen Wein und mir geht es zum Probieren.
Ja, oder
dass Leute dann so total, die mich kennen, dann so fixiert sind.
Ja.
Also ich glaube, als Sommelier ist man zum großen Teil auch Gastgeber. Und als Gastgeber hast du einen Tisch und nicht eine Person am Tisch.
Ja.
Und das ist echt unangenehm von Gastseite. Also entweder ich schenke einen Probeschluck, ich frage, wer einen Probeschluck will, ich schenke einen Probeschluck denen, der einen bestellt hat, oder ich schenke zwei Probeschluck ein für jeden und dann mache ich ein schmäßiges Synchronverkostung oder irgendeine Chance.
Mhm.
Aber immer nur denen Wein einschenken, der dir jetzt besser gefällt, also, oder der dir, das finde ich komisch.
Mhm.
Und das aus eigener Sicht, so als Sommelier hinter der Theke, ja, das passiert eigentlich öfter, mir ist es wahnsinnig unangenehm, manchmal im Stress vergiss ich einen Wein zum Probieren und dann schenkst du halt einen Botzen Korken oder
ja,
so.
Ja.
Und das ist immer geschissen.
Ja. Habt ihr Wünsche für die Freundschaft oder Ziele oder?
Dass es uns ganz lang gibt.
Also das Ziel ist, jeden Tag besser zu werden.
Ja.
Also das Ziel ist auch jeden Tag weiterzuarbeiten, dass du das Produkt Freundschaft noch feiner, noch, also feiner, so genauer, präziser und für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und uns einfach noch cooler und noch besser wird. Also so täglich daran zu arbeiten.
Ja, also wir sind jetzt, glaube ich, nicht die Skalierer und die Multiplizierer. Ich glaube, uns ist wichtig, dass das ein langfristiges, nachhaltiges Projekt ist, die Freundschaft.
Vielleicht als Schlusswort, ein Leben ohne Wein ist ...
Fahrt.
Unvorstellbar. Also ich wüsste jetzt nicht, man denkt sich ja oft so, okay, was macht man jetzt, wenn man die Branche wechselt oder wenn es einem dann wirklich zu viel wird irgendwann, dann würde man denken, das geht gar nicht, weil das ist das Schöne an Wein, weil es immer da ist. Es ist Berufung, weil du machst das ja in der Freizeit, was machen wir? Wir gehen weg essen, trinken und wir interessieren uns für Wein. Oder wir fahren dorthin, wo ein Weinanbaugebiet ist im Urlaub. Oder
aber was wärst du geworden, wärst du kein Sommelier oder Metzger. Kein Kellner? Metzger.
Fleischhocker, ja, wollte ich werden eigentlich.
Ja.
Du hättest eigentlich wirklich so eine gute Fleischhocker-Statur.
Nein, das nervt mir. Also, dass ich da jetzt so weit weg bin von dem Thema, weil ich eben, habe ich ja vorher auch gesagt, ich bin leider ein miserabler Koch.
Ja.
Ich lese gerne Rezepte, ich weiß, wie es schmecken muss und ich weiß auch oft, wie es zubereitet ist und was da drin ist. Aber wenn ich selber koche, weil wenn du weißt ja, wenn du nicht aufkochst, dann schmeckt es nicht so gut. Kochen ist eine Routinegeschichte. Du musst immer kochen. Und dann machst du Fehler. Und dann musst du beim nächsten Mal probieren, den Fehler gut zu machen. Aber wenn ich einen Fehler mache, bin ich so angepisst, dann schmeckt es mir nicht. Und dann will ich wieder eine Zeit lang nicht kochen. Und dann fehlt auch die Zeit dazu natürlich. Und das ist schon
Willi hat mir mal zum Geburtstag im Lockdown mich überrascht und irgendwie einen Gulasch gekocht. Und ich habe dann erst Wochen später herausgefunden, so dass er 5 Leute gleichzeitig am Telefon Terror gemacht
Jawohl. Hat. Geil, ja. Und das war so ein Projekt, weil die Leute sagen immer, das ist alles so einfach diese, aber nein, das ist nicht einfach. Und diese alte österreichische Hausmann, Hausfrau-Küche, die verkommt. Und das ist schott, dass das verkommt, weil das ist geil. Und der Gulasch kochen kann man jetzt keiner erklären, dass es einfach ist. Da gibt es 17 verschiedene Ansätze und so weiter. Und jedes Haus macht irgendwie anders Gulasch. Aber an sich ist das ein geiles Gericht, super.
Die österreichische Genussaffinität ist schon eine ganz andere Welt als Deutschland zum Beispiel. Oder von der Küche. Das ist, sind echt Dimensionen, das verstehe ich auch nicht. Also ist eigentlich so dicht beieinander.
Aber das ist halt wirklich, das ist auch wirklich so historisch gewachsen. So, gestern war Opernball wieder und da sieht man halt so, in Deutschland hat man irgendwie Afrika kolonialisiert und in Österreich hat man die Kohle rausgeschossen, dass irgendwie 3 Strauß-Generationen irgendwelche Walzer schreiben. So.
Ja.
Was wärst du geworden? Wärst du kein Sommelier? Das ist
eine wahnsinnig gute Frage. Also ich war ja auch schon mal weg von der Gastronomie. Und
echt, du warst mal raus?
Ja, also sorry, ich hatte keinen Bock mehr nach der Schule, nach der Rüstverschule und immer zu Hause gesehen, so wie meine Eltern irgendwie die ganze Zeit ackern. Da hat die mir gesagt, so, mach ich sicher nicht. Und ich glaube, ich würde irgendwas Kreatives machen. Ja. Also entweder das wird mit Musik oder Design, aber irgendwie in die Richtung, da hätte es mich auf alle Fälle verschlagen.
Hey, Gude. Beste Grüße aus Frankfurt am Main, Herzen von Europa. Sebastian Höpfner hier, Sommelier im Chairs. Nach 2 Jahren Österreich, Taubenkobel, wieder back in der Frankfurter Heimat. Vielen Dank für die Möglichkeit, ein bisschen was Nettes über den Johannes zu sagen. Silvio, wünsche dir erstmal viel Erfolg mit deinem Podcast-Projekt. Klingt sehr, sehr spannend. Liebe Grüße auch an Willi. Johannes ist jemand, den ich schon ein paar Jahre kenne, sei es noch aus meiner Berliner Zeit und natürlich dann in seiner Funktion als Gastgeber, als Sommelier, jemand, den ich persönlich sehr, sehr schätze, der sehr intelligent, sehr eloquent, auch weit über das Weinthema heraus, sich immer zu äußern weiß, das Ganze immer mit einem wunderbaren Schalkennacken, mit so einem wunderbaren Blitzen im Auge auf den Punkt bringen kann. Jedes Mal, wenn ich weiß, dass er auf irgendwelchen Veranstaltungen ist, dass man sich da trifft, auf ein Glas, auf einen guten Austausch, auf ein gutes Gespräch über Gott und die Welt oder auch über die Weinwelt, freue ich mich sehr. Und ich weiß auch schon, Wenn ich das nächste Mal wahrscheinlich da in Berlin bin, Freundschaft immer ein Pflichttermin. Unter anderem dann halt auch wegen einem wie Johannes. Bis dann, liebe Grüße, ciao, ciao.
Laut dem Handelsblatt gilt dieses Weingut als eines der 100 besten Weingüter in unserer Republik, was ich für maßlos untertrieben halte. Das Weingut zählt für mich persönlich, und da spreche ich auch in einem Atemzug für viele meiner Kollegen, zu den Top-Weingütern in Deutschland. Und wenn man so die Journalie anschaut, also im Vinum 4,5 Sternchen, Falstaff, Winzerin des Jahres, Eichelmann, 5 von 5 Sternen, Wein Plus, Winzerin der Region, beste Kollektion, Gumio, 5 Trauben, um nur exemplarisch das ein oder andere zu nennen. Und das Interessante ist dabei, dass gar nicht mehr auffällt, wenn dieses Weingut wieder eine Auszeichnung erhält und sich schon so daran gewöhnt hat. Und das noch Interessantere dabei ist, dass die Inhaberin des Weingutes so unfassbar menschlich, so persönlich, so liebevoll, so außergewöhnlich natürlich ist, dass es einfach ganz viel Freude macht, ein Fan zu sein. Ein begeisterter Verfechter vom Breuerwein. Das Weingut Georg Breuer in Rüdesheim ist einer der absoluten Ausnahmeproduzenten in nicht nur dem Rheingau, sondern in Deutschland. Und was dort auf die Flasche gezogen wird, ist unfassbar. Also nicht nur die absoluten Topweine wie den Berg Schlossberg, Berg Roseneck, Nonnenberg, die einzigartige Weise in jeder Reifephase eine ganz große Faszination und ein Sinnbild für den Riesling darstellen, sondern eben auch die kleineren Weine wie den Charme, wie den Terra Montosa, wie die Gutsweine, ist in diesem Weingut das Qualitätsniveau so unfassbar hoch, dass es, egal welche Flasche man öffnet, immer wieder ein ganz, ganz großes Vergnügen ist, sich auf diese Riesling-Charakteristik und Riesling-Stilistik einzulassen. Theresa Breuer führt glücklicherweise, muss man sagen, das 1880 begründete und seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts im Besitz der Familie Breuer befindliche Weingut fort. Peter Breuer übergab das Weingut seinem Sohn Georg, dem es seinen heutigen Namen verdankt. Georg baute es gut und den Export aus. Seine Söhne Heinrich und Bernhard Breuer erweiterten die Rebfläche in den 80er Jahren auf 15 Hektar und haben schließlich mit der Übernahme des Monopols Nonnenberg in Rauental und weiteren Zukäufen für das Weingut eine Größe von 34 Hektar im besten Rüdesheimer und Rauenthaler Lagen erreicht. Nach Bernhard Breuers frühen Tod im Mai 2004 widmete sich sein Bruder Heinrich Breuer zusammen mit Bernhards Tochter Theresa sowie den langjährigen Betriebsleiter Hermann Schmoranz der Unternehmensführung. Heute liegt die Leitung des Gutes in den Händen von Theresa Breuer, weiterhin unterstützt von Hermann Schmoranz und dem Kellermeister Markus Ludin. Das ist eines der Weingüter, bei denen man das Gefühl hat, es passiert immer wieder etwas, es entwickelt sich weiter, es dreht sich weiter. Besonders spannend finde ich, dass Theresa sich auch den etwas traditionelleren und ja fast vergessenen Rebsorten widmet. Es wird hier der Heunisch, wird Orléans noch angebaut, zeigt mit wie viel Tiefsinn und mit wie viel Engagement Theresa Breuer bei ihrem Weingut, bei den Weinen und bei der Region ist. Und es ist eine ganz große und besondere Ehre und Freude, dass Theresa uns heute bei diesem Podcast unterstützt und uns bei diesem wunderschönen Projekt begleitet. Ganz, ganz lieben Dank, liebes Weingut Breuer, ganz lieben Dank, liebe Theresa. Das hat richtig Spaß gemacht. Auch wenn es jetzt fast 3 Stunden waren, war es ein Interview, was auf der einen Seite die besonderen Persönlichkeiten auf eine ganz eigene und besondere Weise herausgearbeitet hat. Auf der anderen Seite finde ich es toll, wie man bei Willi und bei Johannes erleben kann, wie Wein richtig Freude bereiten kann, wie eigentlich auch unkompliziert man Wein sehen kann, dass es nicht verkrampft sein muss. Ich glaube, das Besondere dabei ist, dass es fundamentiert ist, dass ganz viel Wissen in den beiden drinsteckt, sie damit aber nicht angeben, sondern einfach immer versuchen, die Freude nach außen zu tragen. Bei mir geht es so weit, dass wenn mich jemand gefragt hätte, ich hätte unfassbar viel Lust, einfach bei denen anzufangen. Irgendwie eine Woche oder einen Monat oder ein Jahr oder wie lange auch immer in einer Freundschaft zu arbeiten, Teil dieser Freundschaft zu werden, das wäre, habe da jetzt richtig Lust drauf. Ich bin gespannt, wie mein nächster Interviewpartner nächste Woche versucht, mich und euch zu begeistern. Es ist eine Sie, die Sommeliere im Augenblick. Die höchst dekorierte, die meist gefeierte aus dem Restaurant, was im Augenblick nahezu jede Höchstauszeichnung mit nach Hause bringt. Ich freue mich ganz besonders auf die hochsympathische Nancy Crossmann und auf die nächste Folge von Sommelier, die interessantesten Mundschenke dieser Zeit. Auf keinen Fall möchte ich natürlich diesen Podcast beschließen, ohne mich aufs Allerherzlichste bei der Schlumberger Gruppe zu bedanken, mit deren Unternehmen Schlumberger segnet in Consiglio Vini bzw. für Endverbraucher das Prima Wein Collect. Als Partner ist es mir eine riesengroße Ehre und Freude, die dort vertretenen Weingüter hier zu präsentieren. Ich bedanke mich aufs Allerherzlichste für die ganz großartige Unterstützung, sowohl von professioneller als auch von wirtschaftlicher Seite. Und natürlich würde ich mich ganz besonders freuen, wenn dieses Format gefällt. Wenn die Partner interessant sind, wenn die Gespräche faszinieren, wenn das ein oder andere Mal geschmunzelt wird und vor allem, wenn man ganz viel Wissenswertes mit nach Hause nimmt. Wenn es gefällt, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung, dass der ein oder andere mir auf Instagram, Facebook folgt, kommentiert, es empfiehlt, liked oder wenn die ein oder andere Frage ist, mir einfach eine E-Mail schickt. Ich freue mich darauf, von euch zu hören und bin mit den ganz, ganz herzlichen Grüßen und einem herzlichen Dankeschön. Euer Silvio.
Ja, hallo, hier ist der Hans-Martin Gesellmann aus Wien. Ich habe den Willi Schlögl vor vielen Jahren bei Wein & Co. kennengelernt. Wir haben dann auch eine Zeit lang zusammen gewohnt und gemeinsam sehr für Wein interessiert, bevor er dann ins Ausland gegangen ist. Ein paar Jahre später habe ich den Shelly kennengelernt beim Abendessen beim Hermann Bottolein gemeinsam mit dem Michi Schwarz. Beides für mich zwei ganz tolle Persönlichkeiten, tolle Gastgeber, die ihre Gäste wunderbar beraten, ihnen immer wieder neue Weine vorstellen und sehr offen sind für die verschiedenen Trends, machen ihre Sache wirklich sehr, sehr gut. Und wenn es mich nach Berlin verschlägt, dann schaue ich natürlich immer auf einen Sprung vorbei.